Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 154. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und mein allseits beliebter und ich glaube Topscorer-Gast ist wieder am Start. Servus Martin.
Ja, servus. Freut mich wieder dabei sein zu dürfen und dass wir die Zeit gefunden haben. Und ja, herzlich willkommen.
Ja, es sah wieder schlecht aus, aber wir haben uns beide durchgebissen, dass es auf jeden Fall geht, weil wir wollen unsere San Sebastian-Trilogie natürlich abschließen und im Grunde machen wir jetzt auch das große Finale. Es geht um die Omako, um die Chogichu. Weißt du, wie oft ich heute Chogichu gesagt habe? Ich habe es im Büro heute schon mir ein YouTube-Video rausgesucht, wo das jemand sagt und habe bestimmt heute 100 Mal Chogichu gesagt.
Ich glaube, wenn man das X durch ein SCH ersetzt, dann ist das für uns am einfachsten. Es ist dann wahrscheinlich immer noch ein bisschen falsch, aber es hört sich dann schon nicht mehr ganz so doof an. Ja. Und man hat irgendwie eine Vorstellungskraft. Also, Chogichu.
Ja.
Haben wir das auch schon mal geklärt? Ich hätte mir ganz ehrlich gewünscht, hätten wir am Anfang der Reise das auch mal so ein bisschen
gelernt, ne?
Vermittelt bekommen, ja. Ich meine, wir hätten auch nachfragen können, aber
ja, wir hätten es vor allen Dingen auch mit Eigeninitiative, so wie wir das jetzt am Ende gemacht haben, natürlich auch viel früher machen können, ne?
Ja, aber das ist auch so, man kriegt so viel Input, man ist so geflasht, wenn man San Sebastian ist, da vergisst man vielleicht das ein oder andere kleine Detail am Ende.
Naja, es war ja auch eigentlich so der primäre Reisegrund, deswegen sollte man, hätten wir dem wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken können, besonders weil wir ja schon 2 Folgen San Sebastian gemacht haben und in der Show davor davon erzählt haben, wir haben ja schon so oft Chogichu falsch gesagt, dass es,
Also ich war ja nur, ich habe ja nur eine Sendung mit dir darüber aufgenommen.
Okay, schieb die Schuld ruhig auf mich, ich kann damit umgehen. Vielen Dank, Martin.
Ja, dann haben wir das schon mal geklärt.
Sehr gut. Gibt's eigentlich Beef Ribs von der Chogichu?
Sehr, sehr gute sogar.
Hast du gemacht?
Nee, aber vielleicht gibt es ja Sonntag auf dem Meetup. Aber wenn ihr diese Folge hört, ist dieses Meetup Vergangenheit. Also,
ja, ich habe auch überlegt,
darüber erzählen,
wann wir die Folge veröffentlichen. Vielleicht auch, letztes Mal haben wir ja auch freitags veröffentlicht, weil wir ja ein bisschen drüber hingen. Weil wir haben vielleicht ein paar Sachen anzukündigen. Das sollten wir vielleicht dann doch ein bisschen früher veröffentlichen oder dann doch erst am Sonntag.
Haben wir was anzukündigen?
Ja, ich mache ja auch noch was, aber das erzähle ich dann am Ende der Show. Da müsst ihr euch dann hindurchquälen, würde ich erstmal sagen.
Ich kann einfach nur sagen, ich darf noch nichts ankündigen.
Du darfst noch nichts ankündigen?
Ja.
Okay, in der Aftershow kannst du mir das erzählen, ja?
Ja. Ich erzähle mal den neuesten Scheiß.
Den neuesten Scheiß, das ist immer das Schönste. Hier auf dem Land, ne, wo ich sitze, ist immer schön, wenn der Martin damit so neuem heißen Scheiß aus der Big City kommt. Ne? Also das finde ich immer sehr spannend.
Ach, übertreib mal nicht.
Ach ja.
Ja.
Ist aber
also,
so.
Wo fangen wir denn an bei der Omaku? Also wenn wir jetzt sagen, wir rollen das Thema nochmal richtig auf.
Ja, wann hast du das erste Mal, also wir fangen jetzt wirklich vorher an, wann hast du das erste Mal von der Chogichu-Scheiße gehört?
Meinst du die Chogichu?
Ja, genau.
Ja, ach, das ist bestimmt 3-4 Jahre her, auch über Möllers, da kam es gerade so bei denen durch. Ich bin ja jetzt schon, also bei den Firmen, wo ich arbeite, jetzt doch schon seit 11 Jahren fast irgendwie, also auf jeden Fall gute 10 Jahre Kunde quasi, ne? Immer so als Mitarbeiter und arbeite ja mit denen zusammen und dann kamen die irgendwann damit an und daher war das dann aber eher so geile Entrecots und sowas von denen und die haben ja immer einmal im Jahr eine Hausmesse, wo man das dann probieren kann, da war dann auch der Emmanuel, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.
Wie lange ist er? Vor 11 Jahren?
Nee, das ist 3-4 Jahre her.
3-4 Jahre her.
Also seit 10-11 Jahren sind wir, also bin ich in Läden, die Kunde bei Bernhard Möllers sind und die uns ja eingeladen haben, sollte man in jeder Folge mal kurz erwähnen.
Ne? Auf jeden
die
Fall.
Die Reise auf jeden Fall ermöglicht, dass wir darüber berichten können. Und ganz ehrlich, ich habe vor allen Dingen diese Reise angenommen, weil ich weiß, wie geil dieses Zeug ist und weil ich Bock hatte, darüber mehr zu erfahren. Ja, und später erzählen wir euch auch noch, dass das also definitiv noch bestätigt wurde, was das für ein geiles Zeug ist. Und da gab's, also es gibt so ein Entrecot quasi als Japan-Cut von denen, aha, wo so ein bisschen mehr mit dranhängt. Und dann aber auch in der direkt in der dicksten Qualität von denen, ich glaube, Premium ist es, ne? Also ich habe sogar ein Foto gemacht. Ich kann das auch mal zuschicken, wenn du magst.
Mach das mal, ein Japan-Cut. Was war daran so besonders? Von einem Entrecot?
Da hing doch irgendwas dran, was noch mit ab muss, normalerweise fürs Entrecot. Gute okay. Frage, was es jetzt ist. Ich bin super drauf vorbereitet, du merkst das. Oh. Nein, aber es ist halt, am Ende ist es eigentlich schon ein Entrecot. Es sieht ein bisschen eckiger aus. Kannst du so sehen. Okay. So der erste Eindruck
ja, okay. auf dich.
Und ja, war unfassbar sensationell gut. Halt kräftig im Geschmack. Und ja, wir haben es natürlich falsch zubereitet, wie wir jetzt alle besser wissen.
Also ihr habt es gekauft, mitgenommen und dann gemacht, oder was?
Ja, genau. Der hat gesagt, hier müsst ihr mal probieren, kauft mal ein Kilo und haben wir so gemacht. Und normal kriegst du ja kein Kilo bei ihm zu kaufen, da muss er schon Rücken nehmen oder so, ne?
Mhm.
Ja, und ja, schon richtig geiles Zeug. Haben wir später auch mal mehr gekauft oder für Events was besorgt und so. Ja, das war so der Einstieg für mich. Und dann, ich glaube, ja, vorletztes Jahr auf der Messe war das dann schon größer aufgezogen und da haben wir auch schon einige paar Sachen dann probiert und dann haben wir direkt einen ganzen so ein Hinterviertel von der Kuh gekauft. Da habe ich dann aber auch schon mitbekommen, guck mal, das Problem ist so, die geile Ware wurde verteilt, alles kommt aus Galizien, ne? Mhm. Und er holt ja aber seine Ware nicht nur aus Galizien. Also alle waren richtig angefixt mit dem ganzen Thema. Und dann kaufen die das Zeug und dann kommt das aber aus Polen und auf einmal so, ja, das ist aber nicht die geile Ware, die du uns geschickt hast. Das schmeckt nicht so gut, ne?
Mhm.
Ja, und am Ende vom Lied, die Leute konnten da nicht so auseinanderhalten, dass es für jedes Land quasi auch ein bisschen andere Qualität hat, auch wenn das die gleiche Qualitätsstufe von Chugichu ist, ne? Also der egal aus welchem Land die kommen und so, teilt er das ja immer in so Klassen quasi ein, ne?
Okay, aber die aus Galizien, die Klasse, also gibt's, wird nicht in eine spezielle Klasse gestellt, sondern es ist dann
die Ware aus Galizien ist doch, glaube ich, es liegt ja immer von, eigentlich sortiert er halt so nach vier Kategorien, ne? Die Qualitäten. Hm. Ne? Also man muss ja sowieso, glaube ich, sagen, so dass die unterste Qualität schon nicht so die einfachste Qualität ist. Also wenn wir jetzt über Qualität gerade reden, ist das Marmorierung, Farbe vom Fett und Alter ist ja immer so zwischen 13 und 19 Jahren. Ne? Also das variiert genau. Natürlich. Ja. Und dann eben halt, das haben die Leute, die Gastronomen einfach da nicht verstanden und waren unzufrieden auch oft, ne?
Ja, gut.
Ja. Das ist halt so einer der ersten Probleme dann gewesen und dann ebbte das halt auch ab und auf der Messe haben wir dann, war eine galizische Kuh. Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, so in der Gastronomie, die galizischen sind geil. Die aus Polen sind auch ganz gut. Aber so holländische, ne, und so. Das kann natürlich jetzt auch nur so ein Eindruck sein, weil eine holländische Kuh mal doof war, ne?
Nee, klar.
Schwierig, muss man auch sagen, dann ein schwierigeres Produkt natürlich. Aber so sind unsere, meine Erfahrungen als Koch und das, was ich von den anderen Gastronomen gehört habe. Und das, so ist das dann am Ende, ne? Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt sagt, die Kuh kommt aus Polen, dann weiß man am Ende eigentlich echt nur, dass diese Kuh aus Polen kommt. Ja. Mhm. Was weiß man sonst von der Kuh? Ne, also, dass sie vielleicht nicht das ganz schlechteste Leben hat, sonst wäre sie nicht so alt geworden.
Das ist, glaube ich, auch so. Aber das ist auch eher Spekulation. Ja. Ne? Aber im Grunde kann man sich das logisch so herleiten, dass es wahrscheinlich ein Leben war, was ganz okay war, weil sonst wäre sie nicht so alt geworden, ja.
Ja. Und viel mehr Infos hast du da am Ende auch nicht. Und ist auch schwierig von ihm rauszubekommen, ne? Weil er hat ja so seine Quellen und er selektiert das ja, sagt er. Mhm. Aber wo dann die Kühe für eins entstehen und wie er da rankommt und so. Ja, schwierig. Das ist so eine der Sachen, worauf man sich dann einlassen muss, ne? Dass das jetzt nicht die Herkunft ist aus dem und dem Stall und man weiß, wie die Kuh, ob die es gut hatte oder was da los war. Aber am Ende ist es ja Fleisch, was zum Verzehr freigegeben ist und vom Geschmack natürlich mehr als hervorragend.
Ja. Also wir hatten ja auch, wie wir unten in dem Social Club waren, haben wir ja auch verschiedene Steaks gegessen. Und da hat er ja zum Beispiel eins aus der Oberschale geschnitten, was, gehen wir gleich noch drauf ein. Und da hatte er ja auch ein Chuleton, so heißt es doch, ne?
Also ja, genau.
Das ist dieser spezielle Cut von der Chugichu, wo auch ein Knochen dran ist, ist im Grunde das, was ist denn das?
Es ist irgendwie ein Ribeye auch.
Also. Ja, mit Knochen dann, ne?
Ja.
Genau. Da war er ja selber auch nicht mit zufrieden. Also ich denke mir auch, dass es einer der höheren Qualitäten war. Er hat es mitgebracht und er war aber nicht zufrieden damit. Wie er es dann auch probiert hat und gegessen hat. Ich finde aber auch schwierig, dass du dann selbst in der höchsten Qualität noch so Unterschiede hast, dass du nicht damit zufrieden sein kannst. Vielleicht muss man dann nochmal die Qualitäten überdenken.
Ja, ich meine, dass du bei Fleisch nicht immer sowieso die ganze, die gleiche Qualität hast, ist ja klar. Und ich glaube, dafür ist auch, der Betrieb ist da schon groß, aber irgendwie immer noch zu klein, dass du dann noch feiner selektieren kannst. Mhm. Wer soll das dann noch alles verstehen? Er hat da seine 4 Oberkategorien und
ja, vielleicht musst du dann auch mal Sachen degradieren, ne? Dass du halt einfach sagst, es müsste im Grunde, sollte es die Premium sein. Sie hat die Qualität aber nicht, es ist einfach eine Stufe drunter. Weil im Grunde, aber wenn du wirklich
Premium... Das ist ja viel Geld, was ihm flöten geht.
Ja.
Also,
aber
ich kann euch mal sagen, also die, wie die Qualitätspreise sind, also bei ihm im Laden, ne? Ich habe hier das Foto vor mir. Die, also Chuletor als Sidreria, so rum, kostet im Kilo nur, also ein Chuletor, ne? 13 Euro, was ja geschenkt ist, gefühlt, ne?
Das ist die Einstiegsqualität, 13 Euro Kilo.
Ja. Dann das Simmental, 18,80. Dann kommt schon das Extra, das sind die Qualitäten, die dann wirklich anfangen, geil auszusehen. 38,80 Euro im Kilo und Premium 58 Euro. Ne? Und das sind auch, glaube ich, die Preise, so wenn man sich das online besorgen will oder wer weiß wo, wenn ihr mal sowas kaufen wollt und keinen Bezug zum Großhandel habt, dann googelt man mal, ne? Ich denke mal, das sind ungefähr die Preise, die man so im Internet bezahlt.
Ja. Mhm.
Sekunde, ich muss mal eben mein Bierchen aufmachen. Mhm. Ah, ich hab mich die ganze Zeit auf das Bier gefreut, und zwar ein Sierra Nevada Tropical Torpedo IPA. Ja. Soll so ungefähr schmecken wie, wie heißen die, Tutti Fruities von Haribo.
Diese. Okay, aber nur mit Hopfen oder haben sie Limo reingekippt?
Nee, nur mit Hopfen.
Hm.
Sieht auch sehr, sehr sommerlich das Bier aus und hat, wie viel Prozent hat es denn? 6,7.
Ja, ich bin in unterwegs wieder.
In ist super, ja.
Unter der Woche nur in oder alkoholfreies Weizen oder so.
Hast du das mal mit dieser Gaffel Fassbrause probiert?
Ja, aber das ist mir eigentlich alles zu süß.
Okay.
Also ich trinke gerne so hier so alkoholfreies Bier. Ist für mich genug Geschmack drin. Also mir reicht das.
Das jetzt. Mit der Tüte Tutti Frutti kommt hin.
Sehr gut. Ja, also nochmal zurück zu der Kuh. Also ich finde schwierig, dass man dann, also wenn Premium muss Premium sein, weißt du? Wenn du dann mit Premium noch so Unterschied hast, dass du damit nicht zufrieden bist, finde ich das schwierig.
Ja, das, aber okay, aber wirklich, also ob man eine Premium kriegt, wo man echt unzufrieden ist, das glaube ich auch eher weniger. Also
ja, ich weiß aber nicht, wenn du ja auch sagst, die Gastronomen, die das dann gekauft haben, waren dann unzufrieden. Das ist schon...
Aber dann weiß ich auch nicht, ob es extra oder Premium war, also...
Ja, okay, ja.
Und das sind doch so Sachen, also das ist halt so die Zeit vor 1-2 Jahren gewesen, ne? Also jetzt irgendwie, ich denke mal auch, die Leute haben es auch vielleicht dann zu weit gegart oder so.
Ja, ein Riesenproblem, deswegen, ja.
Ja, das ist halt so ein Ding, was Möllers ja auch jetzt gerade aktiv angegangen ist, auch gerade, dass die ganz... Wir haben über 100 Gastronomen, glaube ich, dahin geschickt, ne? Und ja, das ist halt, damit versuchen die dann halt sowas mal entgegenzuwirken.
Ja, das ist total, also das ist ein Lehrauftrag quasi. Also, du musst den Leuten das ja wirklich nahe bringen, dass du ein Stück Fleisch, was hat die Kerntemperatur? 45? 46 Grad?
Der Seber von Möllers meinte, maximal 43 sollte das haben. Okay. 41 bis 42 ist optimal.
Also ein Steak mit einer Kerntemperatur von 42 Grad das musst du erstmal jemandem beibringen. Selbst jemanden, der rare ist.
Ja.
Der, oder was ist rare? Bleu ist noch weit, also ich glaube, es ist fast bleu. Das ist schon schwierig zu vermitteln. Ich glaube, dass Leute das so auch nicht bestellen würden. Also wenn du kannst so ein Steak super mal hinlegen und sagen, probiert doch mal. Und die würden das dann auch probieren. Aber ja, würden sie es bezahlen und würden die sich ein ganzes Chunotor kaufen? Schwierig.
Also ich glaube, wenn du die Leute wirklich mal so Streifen essen lässt, ne, und dann die merken, was das bedeutet,
ja,
dann wächst die Bereitschaft ganz, ganz, ganz schnell. Ich weiß nicht, ob ich schon im Podcast erzählt hatte, wir hatten ja so ein Steakgrill mit Materia. Mhm. Ich glaube, das war dann, war das danach? Ich weiß es nicht.
Das war, war davor, oder?
Ja, auf jeden Fall, wir haben ja für den Rapper Materia, er wollte die besten Steaks der Welt essen. Wir haben ihm die besten Steaks der Welt serviert. Ne? Also von Kobe über, also nicht Kobe, sondern Wagyu, aber du hast ja auch das Wagyu-Flank gegessen.
Ja.
Yeah. Ja, das war schon sehr geil. Und dann hat er das gegessen und hier die Oma-Kuh und er hat noch ein paar andere abgefahrene Sachen. Also wir haben von australischen Crane Feed irgendwas Tri-Age und nur über USA, also schon krasse Sachen am Start gebracht. Und er meinte am Ende so, es waren echt geile Sachen dabei, aber die Oma-Kuh hat ihn so für einen Moment in eine andere Welt gebeamt. Ne? Also, okay. Also das ist auch ein Mensch, der hat das jetzt nicht einfach aus purem Geldscheißen oder so gebucht, das Tasting, sondern er wollte Sachen erfahren. Also er hat beim Fleischbotschafter angefragt und er wollte wirklich Sachen über das Fleisch wissen und so. Und wir haben ihm halt über die verschiedenen Fleischqualitäten viel erzählt und gesagt, warum wir das jetzt so zubereiten, genauso wie bei der Oma-Kuh, ne? Und er hat uns viel über das Angeln erzählt. Also mit Materia könnte man noch eine super Küchenfunkfolge über das Angeln machen. Ich weiß nicht, ob er mal Zeit hat dafür.
Spiel das mal ein, Martin.
Ja, das wäre noch eine krasse Nummer. Also wir haben bestimmt über eine halbe Stunde nur über Fischsorten und Angeln und was man so am besten nimmt und so erzählt und der ist da echt ein richtig krasser Nerd. Also da mega krass im Thema und da dachte ich so, verdammt, das hätte man jetzt aufnehmen sollen. Das war halt auch aus der Situation heraus, ne?
Ja.
Ja. Und ja, der war super geflasht und meinte echt so, dass das Oma-Kuh-Fleisch hat ihn in eine andere Welt gebeamt. Also der war so begeistert von dem Stück, ne? Und es war wirklich auch nur das Fleisch auf 42 Grad Kelvin-Temperatur, Salz, fertig. Ne? Ja. Auch so gesalzen wie in San Sebastian. Das ist jetzt auch der nächste Step.
Der nächste Step, ne? Also,
wobei, wenn wir bei der Temperatur sind, müssen wir noch ein bisschen sagen, wie man darauf kommt. Ne? Das ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit.
Wie meinst du wie man drauf kommt?
Du kannst das Steak jetzt nicht aus dem Kühlschrank nehmen und dann da auf den Grill schmeißen.
Genau. Ja. Ja. Also es war ja so, das war auch im Ciderhaus gab es ja auch als dritten Gang, den vierten Gang, das Chunoton aufgeschnitten für alle Leute am Tisch. Und wir standen ja direkt neben dem Grill. Das waren ja Steaks ohne Ende, die da auf Tellern bereit lagen mit Zetteln drauf, wo dann die Leute drauf standen, die das Steak sich ausgesucht haben. Die sind also vorher oben in die obere Etage in die Küche gegangen, haben sich da das Steak ausgesucht und da lag das Steak ja schon an der Luft, nicht mehr im Kühlschrank. Und das ging dann wirklich, also bis es dann unten auf den Grill kam, das müssen ja auch mal locker zwei bis drei Stunden gewesen sein. Also das Fleisch war richtig lange aus dem Kühlschrank raus und kam dann, ich meine, das war doch auch 2-3 Finger dick.
Ja, locker 3 Finger, glaube ich.
Locker 3 Finger, ne? Also waren richtig schöne Steaks mit Knochen. Und die wurden ja dann über einem brüllend heißen Holzkohlefeuer von beiden Seiten kräftig gegrillt.
Genau, und die hatten auch locker gute Zimmertemperaturen. Also über 20 Grad, würde ich schon fast sagen. Weil ja schon da in der Nähe vom Grill lagen die Dinger ja.
Genau. Es
war schon kuschelig warm. Ja,
ja. Und dann wurden die, also der Grill war auch eine wahnsinnig coole Konstruktion, es sah ein bisschen aus wie so eine Frittenwanne und die war halt voll mit Kohle und diese Roste, wo die Steaks drauf kamen, die waren zu einem, also wenn man davor stand, so geneigt, Und wir haben uns immer gefragt, warum sind die so geneigt? Das liegt daran, die haben ja viel Fett, die Steaks, dass das Fett dann an den Stangen herunterläuft und vorne war eine Fettwanne. Damit das Fett nicht in die heiße Glut getroffen ist, sondern ständig irgendwie lichterloh gebrannt hat da drin. Das hat wirklich, ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, das war wirklich eine Hammerkonstruktion, dass das Fett. Das
hat vor allem super gut funktioniert, ne?
Ja, hätte ich nicht gedacht. Also, ich stand mal ja für Fotos neben dem Grill und der hat echt, das war echt ein Biest. Das Ding
ja,
hat.
Das war brüllend heiß, wirklich brüllend heiß, ja. Das hatte eine krasse Abstrahlung. Also, ich würde mal sagen, man hat es ja noch ein bisschen sogar fast am Tisch gespielt, wo du saß.
Genau.
Ohne Übertreibung. Also, wir hatten den nächsten Tisch neben dem Grill, aber ja.
Und das, die Steaks waren vielleicht eineinhalb Handbreit über der Glut? Zwei
ja,
Hand?
Ja, so maximal, ja.
Genau, und dadurch, die konnten gar nicht so lange da drauf liegen bleiben. Man wollte halt eine schöne Kruste außen haben.
Ja, dann gab es noch eine Etage da drüber, ne, wo die hingelegt wurden.
Ich glaube, war das oben drüber? Die hatten doch auch im vorderen Bereich, wo man stand, zur Fettrinne, hatte er sie doch auch schon mal hingelegt, oder?
Ah, stimmt, ja, doch ein bisschen mehr so nach vorne gezogen. Das haben die auch gemacht,
aber
ja.
Auch noch roh, also noch nicht von der Flamme gebräunt, sondern hat er die dann auch erstmal, der hintere Teil war ziemlich am Brüllen und der vordere Teil an der Fettwanne war so ein bisschen überschau, also war immer noch wahrscheinlich gut warm da vorne, aber die lagen da vorne zum Temperaturkriegen und dann hat er die ja hinten über die Hitze geklatscht und jetzt kannst du zum Salzen noch was sagen, weil das war wirklich auch...
Genau. Also der Moment, nachdem das erste Mal gewendet wurde, also so eine richtig schöne dunkel karamellisierte Kruste hatte, haben die einfach unfassbar viel, ich würde mal so sagen, zwei Hände voll Salz auf ein Steak geknallt, wo du denken wirst, das kannst du nie wieder essen. Aber weil es halt auf der verschlossenen Kruste ist, ist das anscheinend genau die richtige Menge, wie der Steak braucht. Und das Steak wurde ja danach sogar ja nochmal gewendet, mehrfach, ne? Und das war wirklich leicht angenehm gesalzen, das ganze Steak. Und es hat auch komplett gereicht. Also man hat nicht unbedingt nachsalzen müssen.
Ja, wir haben das ja in dem Social Club hat der Emanuel ja auch noch diese Steaks gemacht auf einer Plancha, auf einer heißen. Und da wurde das ja auch so gemacht. Der hat es, glaube ich, auch gar nicht so oft gedreht. Er hat sie ja einmal gedreht, dann hat er die verschlossene Kruste mit wahnsinnig viel Salz beschmissen und dann hat er es abgeklopft. Er hat das also quasi auf dem dann Hochkant gestellt und nochmal zweimal auf die Plancha gehauen, so würde ich sagen. Und dann ist das, ging das Salz runter und es hieß, das Steak nimmt sich so viel Salz, wie es braucht. Und dann ist fertig. Also es kann nicht übersalzen werden an der Stelle, wenn man das Salz nicht dran lässt.
Ja, und was ich sehr, sehr krass fand, wenn wir schon vom Wenden und so dran klatschen reden, das haben die nicht mit einer Zange gemacht, sondern die haben da reingespießt. Also jedem Griller würde sowas wehtun. Und das ist auch echt nicht so zu empfehlen, dass man das mit anderem Fleisch macht, weil dann einfach die Säfte austreten, ne? Aber das Fleisch, diese Oma-Kuh, ist so trocken. Da kann man das machen, ne? Und wenn die da irgendwie das aus Tradition machen, dann kann man die da lassen, ohne zu jammern. Ich weiß, das erste Mal, wo der Camillo das gesehen hat, da war ich dabei. Vor zwei Jahren. Und der hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt und mein Gott, was macht der Verrückte da? Aber wenn man dort vor Ort ist und weiß, warum das so ist, dann ist das der Hammer, weil, also man muss ja auch dazu sagen, wenn man sagt, das Fleisch ist trocken, ich meine, 6 Wochen ist es insgesamt gereift, ne? Also dry-aged quasi, obwohl man es nicht dry-aged nennen darf, weil es hängt bei denen einfach in Kühlhaus.
Das waren maximal 2 Wochen, ne? Also es ist nicht so, dass...
Maximal 2 Wochen?
Es sind, also ich habe ihn ja extra gefragt, wie lange er so Fleisch abhängt und das ist einfach 1 bis 2 Wochen, nur es ist eine so kurze Zeit.
Du hast recht, das 6 Wochen, das war für seinen Kollegen da, dieses eine da, ne?
Genau, er hat...
Dieses mit dem Pelz, was da hing,
genau,
ja.
Genau, genau. Also die Oma-Kuh bietet eigentlich von der Flüssigkeit, wie Martin schon sagte, nicht unbedingt die Möglichkeit, es zum einen lange abzuhängen, weil im Grunde will man ja durch die Flüssigkeitsreduktion im Fleisch auch eine Geschmackszunahme erreichen. Und da ist jetzt gar nicht so viel Flüssigkeit mehr drin. Es ist wirklich jetzt nicht staubtrocken oder irgendwie. Es ist einfach nur, die Säfte in diesem Fleisch sind einfach weniger und es ist sehr, wie sagt man denn, entspannt. Die Säfte sind sehr entspannt in dem Fleisch drin. Also, ja. Das heißt, man hat zum einen nicht das Problem, wenn man mit der Grillgabel reinpiekst, dass da so wahnsinnig viel von irgendwas rausläuft. Und ja, man kann es nicht so.
Das kennt man ja so schön, dann piekst man da rein und dann kommen da schon so Bläschen raus und sprudelt das, dann läuft das so ein bisschen runter und grinnt so irgendwo dran.
Kann auch schon mal passieren, ja. Ja.
Klar, ne? Und das ist bei dem Fleisch einfach gar nicht so.
Ja. Ja. Ja, also wir haben so viele Sachen, die bei dem Fleisch einfach für den Verbraucher echt nochmal so ein Umdenken sind. Wie gesagt, die Kerntemperatur 42 Grad, dieses massive Salzen, also den, wie wir neben dem Grill gestanden haben und ich, wie viele Steaks sind da drüber gegangen an dem Abend? 40?
Hat er nicht irgendwas von um die 120 Kilo oder sowas erzählt? Ich meine schon. Ja, also
aber wie viel hat ein Steak gehabt? Eineinhalb?
Ja, ein gutes Kilo. Also das war ein gutes Kilo-Steak.
Aber es waren noch nicht 120 Steaks, die der da drüber gejagt hat, oder?
Doch, glaube ich schon. Echt? Überleg mal, 2 Stunden war der Grill voll und das ist ja auch immer so nach 10 Minuten fertig. Da waren da auch immer 20 Stück drauf.
Ja.
So gefühlt.
Okay, es waren auf jeden Fall.
Ne? Ja, also es war, ich glaube, es kann schon gut sein, dass das so ist. Also waren ja auch nicht wenig Leute da. Also es kann schon wirklich die 100 Kilo gewesen sein, locker.
Ja.
Ich weiß, wie 100 Kilo im Tagesgeschäft
Ja, ich lass mich da gern eines Besseren belehren. Wo wollte ich gerade drauf hinaus?
Mit der Salzkruste und.
Genau, da stand eine Schüssel voll Salz. Ich weiß nicht so. Die war hochvoll und ich glaube, am Ende war diese Schüssel fast leer. Das war eine Schüssel, das war nicht eine Müsli-Schüssel, das war eine doppelte Müsli-Schüssel. So diese Ikea, diese Blech-Ikea-Schüsseln.
Ja.
Davon die kleinste Salatschüssel, ne? Also oder eine doppelt große Müsli.
3-4 Kilo, oder?
Ich habe keine Ahnung, ey. Das war der Hammer. Das war echt der Hammer, was da in Salz durchgegangen ist. Und da war sonst ein anderes Aroma dran. Da hat man auch keinen Pfeffer dran gemacht. Da hat man kein Öl noch irgendwie noch dran gemacht. Keine Kräuter, kein Knoblauch. Das war nur das Fett vom Fleisch und Salz. Und
aber das wollte auch keiner. Also, dass man da noch was dran macht. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten vorher ein hervorragendes Omelett. Wir hatten, was hatten wir noch? Diesen geilen Bacalao, ne? Wir hatten, was haben wir noch?
Vorher haben wir Würste gehabt. Das waren Blutwurst und Chorizo, also Morcilla und Chorizo gegrillt. Aber die kamen nicht von dem Grill, sondern die wurden oben in der Küche vorbereitet. Danach gab es das Omelett mit Bacalao.
Genau.
Bacalao sollten wir auch kurz erklären, weil das ist, ich weiß nicht, wer es kennt oder wer es nicht kennt, weil das da unten auch ein Riesenthema ist. Das ist ein Stockfisch, also ein Kabeljau, der in ganz, ganz viel Salz dehydriert wird. Ne? Also alles an Flüssigkeit kommt da raus und das Ding ist stocksteif und mit dem kannst du, glaube ich, auch jemanden vermöbeln. So.
Ist halt so eine traditionelle Haltbarmachung bei denen und ja. Das Krasse an dem Bacalao war eigentlich, also wir haben ja als dritten Gang nur Bacalao gehabt, ne? So ein bisschen Paprika oben drauf.
Ja.
Dass der Fisch eigentlich, also du glaubst eigentlich nicht, dass es ein Stockfisch war. Also der hatte so Struktur und so wie ein ganz schöner Fisch halt. Also
genau. Das waren halt Filets, also es waren auch richtig dicke Filets von dem Kabeljau, wie man die jetzt, wenn man irgendwo essen geht und man bestellt so Skrei-Filets oder sowas.
Ja.
Das waren richtig dicke Brummer an Filet und man glaubt überhaupt nicht, dass die mal sofort trocken waren und wahrscheinlich so dünn. Die haben sich wieder aufgesogen wie ein Schwamm mit Wasser. Wenn man so einen Bacalao zubereitet, muss man ihn nämlich massivst wässern, weil diese ganzen Salze da wieder raus müssen. Weil die kannst du so nicht essen. Und ich weiß nicht, wie oft man das Wasser tauscht. Ich glaube, bis es auch keine Färbung mehr im Wasser drin hat, dann kannst du den dann wieder verwenden. Und du kannst ihn halt. Ich hätte nie gedacht, dass du diesen Fisch wieder so verwenden könntest.
Vor allem klingt das ja auch ziemlich unsexy, was du da gerade erklärt hast, dass das Ding einfach nur noch wie ein wässriger Lappen schmeckt oder so danach.
Nee.
Aber im Gegenteil, ne?
Ja. Das war auch ein konzentriertes Aroma von einem frischen Fisch. Das war viel aromatischer wie ein normaler Kabeljau, aber nicht durch Salz, sondern einfach so positiv unterstrichen. Es war einfach mehr Geschmack nach Kabeljau, fand ich.
Ja, das ist so, also die Aromatik ist auf jeden Fall komplexer und geworden und auch einfach intensiver, ne? Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist so, wir haben diese ganzen geilen Sachen vorher schon gegessen, aber dann kommt auf einmal dieses pure Fleisch und die Jungs, ich meine, die waren ja auch alle so leicht angeschickert, ne, und angetrunken. Darf man nicht vergessen.
Wer nicht?
Wir waren in einem Cider-Haus, ne? Wir durften ja so viel Cider trinken, wie wir wollten. Ja, und alle hatten nur noch glänzende Augen, wie kleine Jungs, die gerade ihre Eisenbahn zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Wirklich. Mhm. Alle waren mega geflasht und das war einfach auch nur geil. Also, so ein Aroma so vom Fleisch her ist halt schon was sehr, sehr Besonderes und hat uns auch sehr, sehr gefreut, da was zu bekommen. Vor allem, wie viele Teller haben die uns auf den Tisch gestellt? 4 oder 5 Steaks?
Und ich glaube.
Die waren relativ schnell weg. Dann kamen die nächsten 3 Steaks oder so.
Die waren, ich glaube, so viel waren das nicht. Ich glaube, du warst schon sehr betrunken zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wir waren.
Ja.
Ich glaube, wir waren bei 5 Steaks am Ende. Aber da kamen die 3 und dann kamen nochmal 2.
Ach so, ja, okay. Das kann gut sein, ja. So 5, 3, 2. Auf jeden Fall, am Ende waren wir da echt noch am Kämpfen und die letzten Happen sind dann auch weggegangen. Aber wenn man so viel vorher schon gegessen hat, ist das schon eine echte Herausforderung. Wie viele Leute waren wir? 20? Nee, nicht ganz. 15, ne?
Ja, 15, 16 oder so.
Ja. Ja, dann nochmal gute 10 Kilo Steak.
Es war wirklich witzig. Wir haben so nachher mit einem Messer noch am Knochen rumgesäbelt und das Fleisch da auch noch abgenagt.
Tja, also wo sonst sollte nicht das leckerste Fleisch sein, ne, wenn nicht am Knochen?
Und was auch wirklich erstaunlich war, dass die Qualität in dem Ciderhaus wirklich die Einstiegsqualität war. Also es war nichts Besonderes. Weil das Schöne an den Ciderhouses ist auch so, es funktioniert, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch im Dorf habt oder ob ihr das kennt, wie ein Bürgerhaus. Das heißt, die Leute kommen alle dahin aus dem Dorf. Es gibt in der Umgebung 1 bis 2 Ciderhouses pro Dorf, je nachdem, wie groß das Dorf ist. Also ich glaube, wo wir waren, da gab es noch ein weiteres. Und die ganzen Leute kommen da alle zusammen. Und dieser ganze Raum war rappelvoll mit Leuten. Das waren alles Stehtische, also Hochtische, große Tische, wo du dann auch nicht so ein kleiner Stehtisch, so ein Hurzelding, sondern richtig dicke, stämmige Hochtische, wo man dann dran stand. Und dann wurde, ich glaube, wenn man da steht und an so einem Tisch, jeder kriegt das gleiche Menü. Also von dem, was wir besprochen haben, der ganze Tisch bekommt das gleiche zu essen.
Genau. Und die haben auch immer nur seit Jahren dieses eigene Menü. Also es wird nichts gewechselt oder so.
Genau.
Das ist da einfach die Tradition. Ja.
Und du isst da, du gehst zum Trinken dann in den Keller und holst dir dann mit deinem Glas aus dem Fass den Cider, rennst wieder zurück und es ist wahnsinnig kommunikativ gewesen. Wie viele Leute da, es war einfach total schön, einfach nur dazwischen drin zu stehen und das sich auf sich wirken zu lassen.
Es wurde von Cider zu Cider kommunikativer.
Das kam noch dazu, ja.
Ja, irgendwann musste ich auch mal eine Pause machen, muss ich gestehen.
Ja. Also ich hatte ja auch,
ich hatte auch echt
gedacht, dass ich, dass es Cider säurehaltiger ist, dass ich damit Probleme bekomme mit Sodbrennen, zusammen auch noch mit dem ganzen Fett von der Chugichu. Da, aber es war echt kein Problem. Es war an dem Abend, ich glaube, es war ja unser erster Abend dort, da hatte ich an einem Abend vorher in Düsseldorf mit Altbier und Koreaner Schärfe mehr Probleme.
Oh ja, also Düsseldorf, ein ganzer Abend Altbier, wenn man das, glaube ich, auch nicht gewöhnt ist. Und dann noch zum Koreaner sauscharf essen gehen, keine gute Idee, würde ich nicht sagen. In die Düsseldorfer Altstadt Altbier trinken gehen ist immer eine gute Idee, aber ja, es bekommt einen dann vielleicht dann mit der Schärfe zusammen doch nicht so gut wie Cider und Omaku.
Ja. Und ich war ja auch echt überrascht, dass in dem Ciderhaus dann später, wir waren ja mit einer der Letzten und das leerte sich jetzt auch schon zunehmend, also da waren, glaube ich, jetzt vielleicht noch ein paar Jugendliche am Ende noch da und da waren ein paar Jungs, die waren richtig besoffen von dem Zeug, ey. Ich weiß nicht, ob die noch was anderes getrunken haben,
Nee, aber guck mal, wir haben ja auch viele Zeiten ausgelassen, ne? Das hast du auch nicht vergessen.
Ja, möglich, also, ja. Wir sind trinkfester gewesen.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben auch einfach mehr getrunken. Also, ganz einfache Nummer. Ja.
Ja. Ja, also, da haben wir die erste Jiu-Jitsu.
Scheiße. Jiu-Jitsu? Was trinkst du nochmal? Ün?
Ich trinke Ün.
Wie viel Prozent hat das?
Weniger wie 0,5, ja.
Ja.
Wir haben ja, das war unser erstes Steak, was wir da unten gegessen haben.
Also, du hattest schon mal Omaku vorher gegessen in deinem Leben?
Nein. Muss ich ehrlich gestehen, ich hatte noch keine vorher gegessen. Also, das war meine erste. Und es war schon sehr beeindruckt von der Aromatik. Weil, was mir besonders halt gut gefallen hat, war das Fett. Ich stehe unheimlich auf Fett an Rindersteaks. Deswegen ist auch das Ribeye Steak so mein ja. Lieblingssteak. Und das Fett daran war halt durch das Alter, kriegt das eine wunderschöne Aromatik, die ich einfach total liebe. Und was mich gewundert hat, dass selbst bei der geringen Kerntemperatur das Fett so schön zart ist. Das ist nicht.
Das stimmt, ja.
Also, dieses Steak ist einfach, das bricht im Grunde mit allen, Vorsätzen, oder wie die Leute sich so Steaks vorstellen, die haben so einen vorgedefinierten Rahmen, wie so ein Steak sein kann, und das bricht meiner Meinung nach halt mit echt allem. Weil das muss man einfach mal probiert haben, um zu wissen, ob es einem schmeckt oder nicht. Und deswegen ist dieses Produkt auch, glaube ich, so schwierig an den Mann zu bringen, weil du hast eine so große Enkette, wo Fehler passieren können, und du hast eine unheimlich hohe Hürde für den Gast, so ein Ding zu bestellen. Weil wenn jemand im Restaurant diese Bedingungen, die muss man ihm ja vorher sagen, wenn man ihn nicht gut kennt und sagt, hier, ich mach dir was Geiles, willst du es haben oder nicht, dass er dann sagt, ja, mach mal, ich lass mich überraschen. Wenn du dem halt erklären musst, ich mach dir jetzt ein Steak, das ist eine Oma-Kuh, die ist total alt, die serviere ich dir mit 42 Grad Kerntemperatur, die ist mit wahnsinnig viel Salz dran zubereitet. Willst du das probieren? Und dann sagt der Gast, glaube ich, ich glaube, ich nehme argentinisches Rumsteak, bitte.
Ja, aber die Sache ist zum Beispiel auch, das ist schon ein paar Jahre her, daher habe ich auch das allererste Mal von der Oma Kuh, glaube ich, gehört. Und da hat die Beef geschrieben, das beste Steak der Welt. Und dann haben die davon berichtet.
Ja.
Und wenn du das dann hörst, dann wirst du schon neugierig. Wenn du dann so ein Steak-Fan bist und sagst, das muss ich jetzt probieren, ist eine andere Nummer, als wenn du so ins Restaurant topelst und denkst so, ja, heute wie immer Roastbeef und irgendwas, und dann so kommt der Oberkenner. Ja, ich habe jetzt hier, ne, eine roh alte Oma, ne?
Roh alte Oma.
Kommt nicht so gut. Kommt wirklich nicht so gut. Und dann muss Problem auch so, das Coole ist halt, ich hatte jetzt auch zwei Köche mit dahin geschickt, ne? Aber was ist denn, wenn du so so Köche hast, denen du das mal erklärst, aber verstehen die Philosophie an der ganzen Sache nicht?
Mhm.
Ja.
Ich meine, im Grunde ist es ja ganz einfach. Du musst es halt dann investieren, du holst dir so ein Steak, servierst es mit 52 Grad Kern, lässt die Leute das essen, also deine Köche. Das
ja.
Probiert mal, wie schmeckt das? Und danach servierst du das Ganze nochmal in der richtigen Kerntemperatur, und dann macht es, glaube ich, dann so langsam auch schon mal Klick. Aber du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass Gäste, die du jetzt zum Beispiel in einem Steakhouse hast, was sich vielleicht auch schon ein bisschen Namen gemacht hat, dass das alles Beefleser sind, die wissen, was Jiu-Jitsu ist. Ne?
Das ist wohl wahr, ja.
Das heißt, wie viel Prozent davon sind denn überhaupt in der Lage zu wissen im Vorfeld, was es ist, wollen es unbedingt haben, bezahlen das Geld dafür und lassen sich drauf ein?
Es gibt halt aber auch andere Steaklinien, wie zum Beispiel, wie heißt der in Berlin hier, der Golden Cage oder was, und dann in Hagen gibt es doch diesen Hoffs 800 Grad und so. Ich glaube, wenn du dahin gehst, willst du richtig was erleben, gibst auch richtig scheiß viel Geld aus, dann lässt man sich vielleicht noch sogar noch drauf ein.
Ja. Ja, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich in ich gehe in kein Steakhouse mehr, auch wenn ich selber bezahle. Ganz ehrlich.
Das sehe ich 1:1 genauso. Und zwar, ich gehe nicht mehr ins Steakhouse, weil,
du hast da gearbeitet, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also ist auch voll die super Werbung für Gastronomie gerade.
Ja, yeah. Ich glaube auch.
Weil ich einfach mir für das Geld einfach ein größeres, geileres Steak kaufen kann.
Ja, genau.
Mir perfekt zubereiten kann. Das ist das ja. Also klar, wenn du so den Steakladen deines Vertrauens hast, ist das schön und gut und du gehst da hin und kriegst dein Steak. Alles toll, kann man ja machen. Aber stell dir vor, habe ich ja auch oft genug gehört, dann gehst du irgendwo essen für 60, 70 Euro ein Steak und dann verhauen die das auch noch, ne?
Ja.
Ja.
Aber ich meine, wenn du dir dann halt wirklich überlegst, du bestellst dir ein Steak für 60, 70 Euro. Ja. Wenn du das für zu Hause gekauft hättest. Wie gesagt, ich kritisiere nicht die Preispolitik, weil die muss an der Stelle ja so sein. Das ist auch völlig in Ordnung, dass sie so ist.
Ja.
Nur wenn ich mir halt überlege, dass ich mir für das gleiche Geld vielleicht ein Steak kaufen könnte, was viermal so geil ist und mir das zu Hause mache, ja, dann mache ich mir das lieber zu Hause.
Und ein Steak ist ja wirklich nicht schwierig in der Zubereitung, also für uns jetzt vielleicht. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Wir haben die Geräte dafür zu Hause, ne? Ich meine, du hast ja jetzt sogar einen Beefer zu Hause, also, dann, ja.
Ne, ja, es ist, man muss sich damit beschäftigen, man muss da ein bisschen Bock drauf haben, man muss es ein bisschen können, aber.
Ja. Aber so zum Beispiel gerade der Beefer ist ja auch nicht umsonst gemacht worden, um eine Steakhouse-Qualität nach Hause zu holen.
Ja.
Diese amerikanischen Steakhäuser haben ja diesen 800-Grad-Grill. Und das macht natürlich dann wieder mega Sinn. Aber natürlich, Oma-Kuh ist dann wieder ein anderes Thema, ne? Aber,
ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt, du brauchst jetzt nicht unbedingt einen Beefer, um ein geiles Steak zu machen. Also meiner Meinung nach brauchst du einfach eine dicke gusseiserne Pfanne. Wie zum Beispiel, also ich habe die von Petromax echt lieben gelernt und die hat mir, glaube ich, auf meinem Ceranfeld, genau wie auf meinem Induktionsfeld, die brüllt so dermaßen, dass ich damit eine schöne Kruste auf jedes Steak bekomme und bin damit super zufrieden. Du brauchst das eigentlich auch nicht viel dafür.
Was eben halt die Sache ist, was dann diese Platte macht, das ist genau das Ding, was ich manchmal beim Steakgrillen nicht verstehe. Die Leute wollen so ein schönes Muster auf dem Steak haben, ne? Und das, diese Muster, diese sind ja quasi diese gebräunten Streifen auf dem Steak. Mhm. Aber alles andere, was nicht dieses Muster ist, hat ja gar keine Bräunung bekommen, ne? Weil es keinen Kontakt zu dem Gitter hatte. Dann ist das manchmal oft, finde ich, sogar besser, wenn man so einen Edelstahlrost hat, wo es dann am Ende doch gleichmäßig ist, ne?
Mhm.
Und eben halt die Pfanne macht das halt, also so eine Gusspfanne wie von Petromax macht halt dann den Effekt, dass du es durchgehend hast.
Ja.
Du hast durchgehend einfach vor allen Dingen eine Kruste auf dem Steak. Ist halt auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ist viel schöner.
Ja.
Und ich habe mir übrigens genau sowas heute noch für meinen Weber-Grill bestellt. War ja die ganze Zeit ausverkauft. Dass ich
für nach Holland?
Ja, dass ich das auf dem auf dem Holzkohlegrill einfach noch genau das machen kann. Weil die Plansche ist schon geil, die wird aber auch dann in Anführungszeichen nur, also nach 20 Minuten 330 Grad heiß. Ne? Ist auch nicht schlecht. Aber mit Holzkohle kriegt man ja noch ein paar andere Temperaturen hin, dann wird das vielleicht noch geiler.
Ist die ab dem 1. Mai schon da, Martin?
Ich hoffe.
Ich finde das sehr gut.
Ich fände es sehr gut, wenn nächste Woche das Ding einfach schon da ist.
Das fände ich auch sehr gut.
Ja. Ich berichte davon, ja.
Ich will es ausprobieren.
Ja. Ich sowieso. Deswegen habe ich es bestellt. Nee, aber das, wie du gesagt hast, ist halt, die Steakkruste kann man auch mit einer Petromax-Pfanne auf jeden Fall, also kann ja auch eine andere gusseiserne Pfanne sein.
Auf jeden Fall.
Wir haben für die Arbeit Petromax gekauft, haben viel Erfahrung gemacht, die echt gut sind mit der Firma und ja. Soll jetzt keine Werbung sein, aber.
Ja, also ich habe sie mir auch gekauft. Ich fand, das sind einfach ich habe die ohne Stiel gekauft, ich benutze die für so viele Sachen. Ich mache auch gerne schon mal eine Quiche da drin, weil die ist einfach perfekt. Die kannst du, wenn du jetzt auch nicht viel Platz in der Küche hast und brauchst eine Quicheform und eine Pfanne und zum Steak oder weiß der Geier was machen, dafür ist die echt super.
Was auch manche Leute halt machen, wenn sie gerade keine Pfanne da haben oder irgendwas, aber den Dutchofen von Petromax, ne, Dutchofen ist ja quasi eigentlich nichts anderes als ein einen gusseisernen Topf, ne? Und dann nehmen die Leute den Deckel und machen das im Deckel, weil der Deckel ist ja nichts anderes eigentlich.
Ja. Ja, ja, klar.
Mega gut. Ja, dann hast du halt beides in einem.
Ist eine gute Idee.
Ja.
Ja, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel halt angucke, kommen wir nochmal zurück zu dem Steak.
Ja.
Wenn du, oder auch zur Oma-Kuh, du hast jetzt halt Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, so Leute, die würden so ein Ding auch zu Hause hinkriegen. Hm? Also, das ist echt so ein schwieriges Produkt. Es ist so ein schönes Produkt und man würde sich wünschen, dass es jeder einfach mal aus der Hüfte einfach mal ausprobiert, wenn er sowas irgendwo sieht. Egal, ob er es kauft und mit nach Hause nimmt oder irgendwo im Restaurant bestellen würde. Aber ich glaube, es ist halt echt nicht so einfach. Das ist echt kompliziert. Ich habe da mir auch viel Gedanken drüber gemacht, wie man das sehr, sehr einfach den Leuten an den Mann bringen kann. Was natürlich super funktioniert hat, ist wie, wir machen da unten Urlaub, wir tauchen in die Kultur ein, wir sind voll mittendrin, wir sind voll geflecht davon, dann hast du das Sup, das saugst du ja quasi mit dem Bier auf, was du da unten trinkst.
Wie der Tim Michels von Möllers, der uns da quasi auf die Reise, das so mit uns organisiert hat, gesagt hat, wir wurden richtig schön eingelullert.
Ja, gut, das kannst du natürlich auch negativ ausdrücken, aber am Ende, war ja auch das, was der Emmanuel da auch so will, dass die Leute einfach verstehen, wie das Ganze so funktioniert dahinter, oder? Und das ist natürlich ein wahnsinniger positiver Effekt an der Stelle, den wir mit dem, was wir erzählen, überhaupt nicht transportieren können. Wir können davon reden und vielleicht will das vielleicht auch mal jemand ausprobieren. Aber das erfolgreichste Mittel ist einfach, da unten mal Urlaub gemacht zu haben und es da unten gegessen zu haben. Dann
es ist, sagen wir mal so, es gibt viele Urlaubsmitbringsel, die nur im Urlaub gut schmecken. Die Oma-Kuh ist definitiv auch was zu Hause schmecken kann.
Ja, habe ich ja auch gemacht. Ich habe mir beim Emmanuel am Sonntag ja ein Steak gekauft. Das war sogar die extra Premium, also die Premium-Klasse. Und das waren, ich glaube, 75 Euro hat dieses Steak gekostet. Ich hatte das einvakuumiert im Flugzeug, dann im Koffer, bin dann nach Hause. Ich habe es dann nochmal eingefroren, weil ich konnte es unter der Woche nach dem Wochenende jetzt auch nicht noch essen. Also ich war ja eigentlich auf dem Wolke 7 gerade. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mir das ja für einen späteren Zeitpunkt nochmal wiederholen. Hab's eingefroren, hab's am nächsten Freitag dann, haben wir das zu viert gegessen. Also wieder aufgetaut. Wahrscheinlich, also für die Kühlkette war das wirklich No-Go, was ich gemacht habe. Aber es war
ja, schon interessant. Also sagen wir so, an Kunden hätte ich es jetzt nicht
Nein, gekauft. Nein, auf jeden Fall nicht. Aber es war trotzdem, es war super. Also die Qualität selbst mit Einfrieren auftauen, und das war ja jetzt nicht in Schockfrosten optimal runterfrieren, sondern ich meine, es ist auch nicht das Fach oben im Kühlschrank gewesen, sondern es ist ein richtiger Gefrierschrank, der ist ja auch nochmal ein bisschen besser. Und es war trotzdem ein wahnsinniges Fleischerlebnis. Und da hatte ich ja natürlich auch den Effekt, meine Frau und befreundetes Pärchen war da. Und ich habe das Steak genauso gemacht, wie wir das da unten gemacht haben. Und meine Frau, genauso wie die Caroline, mit der ich ja so viel zusammen gemacht habe, die würden sowas eigentlich nicht essen, weil es einfach viel zu roh ist. Und sie haben es beide probiert und sagten, das ist wirklich richtig gut. Und es ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Steak, was man hier in dieser Kerntemperatur oder auch schon nur in 52 Grad oder 51 Grad essen würde. Das würden die nicht essen. Und das war wirklich ein wahnsinniger Unterschied.
Ich finde es gerade auch im Vergleich, wenn du so sagst, so wenn du so ein argentinisches, also so ein richtiges Red-Aged Steak nimmst, das würde ich auch nicht blöd essen, ganz ehrlich.
Ja.
Aber das war schon echt.
Also Red-Aged, wir können es ja kurz erklären, ist im Grunde, wenn du das Fleisch in einem Vakuumbeutel packst nach der Schlachtung und da drin reifen lässt.
Ja.
Und das machen die dann meistens, packen sie das, schmeißen sie es auf ein Schiff, das schippert bis hier rüber und wenn es hier drüben ankommt, ist es fertig gereift.
Oft wird dann so nachgesagt, dass da noch Enzyme reingepackt werden, sonst wäre das Fleisch ja schon längst schlecht und nicht so lange haltbar, ne? Sonst gibt's immer so Stories. Es ist halt auch oft so, dass es eher ins Säuerliche dadurch geht, ne? Durch diese Wet-Aging, ne?
Ja.
Kann auf jeden Fall nicht eigentlich so die Aromatik aufbauen, wie ein Dry-Aged-Fleisch, was du dann hier kriegst, Deswegen, vielleicht sogar aus den USA, ne? Gefroren, ja, transportiert. Ist dann vielleicht sogar besser, ne, am Ende als so. Ja.
Aber wie du sagst, ich würde dann, glaube ich, auch ein so ein Wet-Aged-Stück Fleisch nicht bleu essen, weil von der Aromatik her ist wirklich dieses Säuerliche, und das ist jetzt nicht, dass es salatsoßensauer ist, sondern es ist einfach ein Ton da drin, der wird, ich habe den gerade voll im Kopf, was du gesagt hast, das will ich nicht haben. Und das ist bei diesen Steaks einfach was anderes, besonders wenn wir jetzt mal drauf eingehen, auf die Reifung, weil die Reifung ist da ja auch was sehr Besonderes, und der Emmanuel legt da sehr viel Wert drauf. Er legt vor allen Dingen sehr viel Wert drauf, dass man nicht sagt, dass es Dry Aging ist. Und da habe ich mich echt, wir waren ja zu Gast bei ihm, habe ich mich dann irgendwann auch einfach still verhalten und gesagt, okay, das ist einfach diese baskische Stolz und die baskische Ehre, und er will nichts von Dry Aging, von diesem neumodischen Scheiß wissen, der jetzt überall durchs Internet und in der ganzen Welt durchs Dorf getrieben wird. Aber
Man muss auch so wieder sagen, da geht es auch wieder um, er ist ein stolzer Baske, ne? Das ist jetzt hier kein Try-Aging, weil das ist so, wie wir Basken das schon immer machen, und kein Try-Aging, kein neuer modischer Scheiß, ne?
Genau.
Das ist natürlich, also bei uns sind wir, ich glaube, hier sind die Leute so aufgeschlossen. Hier sagen die Leute, ja, Try-Aging, ne? Das ist ja eigentlich das, was wir schon früher immer gemacht haben.
Ja.
Und gut ist, ne? Aber da ist das halt das gute Alte, und Try-Aging ist das nicht. Weil man kann natürlich aus dem Try-Aging, aus der Philosophie, ganz andere Sachen wieder für uns so herleiten. Also gerade so, was Luftfeuchtigkeit angeht und sowas, dass man das jetzt heutzutage optimieren kann, ne? Und er macht da halt so komplett so, ich würde nicht stumpf, ne, sondern aus viele Jahre Erfahrung sein Ding. Und will es vertunlich Try-Aging nennen. Ja. Mhm.
Also das wirklich,
du hast gesagt, 2 Wochen ist das nur, ne? Das
genau, ich auch maximal 2 Wochen. Ja. Weil ich habe mich ja mit ihm darüber unterhalten und habe währenddessen auch gegoogelt, weil ich jetzt auch nicht so firm war in den Kennzahlen für, was ist Dry Aging. Ich wusste, kann man bei Wikipedia nachlesen, also Fleischreifung. Es gibt 2 Unterschiede. Es gibt Wet Aging, haben wir gerade erklärt, und Dry Aging. Das sind die 2, also es gibt also nicht noch so ein bisschen Basken-Aging, sondern es ist wirklich das eine oder das andere. Habe ich gesagt, gut, wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht in der Tüte, also geht es Richtung Dry-Aging, aber gut, die könnten ja trotzdem noch irgendwelche Kennzahlen an der Stelle verändern, dass es dann vielleicht doch kein Dry-Aging ist. Ich habe gegoogelt, das waren die Faktoren, die beim Dry-Aging wichtig sind, ist Temperatur und Luftfeuchtigkeit und Dauer. Und das Einzige, was nicht übereingestimmt hat, war die Dauer. Du hast die Temperaturen in dem Kühlhaus waren, glaube ich, um die 5 Grad, 3 bis 5 Grad. Und wir hatten eine Luftfeuchtigkeit von über 60%. Und das ist genau das, was unter Dry Aging steht, wo Dry Aging losgeht.
Ja. Genau, ja, und das ist, die Leute wollten ja auch gar nicht mehr dann am Ende mit Emmanuel darüber diskutieren, aber das hatten wir an vielen, vielen Punkten, wo er natürlich auch gerade Sachen Herkunft oder in dem Bereich irgendwie ein bisschen mehr erfahren hätten, wo er dann vielleicht auch einfach nicht in die Karten spielen lassen möchte, ne? So gucken lassen möchte, ne? Was ist am Ende wirklich? Aber ich meine, wir haben es gesehen, also es hängt am Haken. Es ist quasi das, was wir früher gemacht haben, wo wir sagen, ja, das war doch früher Try-Aging, haben wir doch früher auch gemacht. Nur sogar, ich weiß nicht, ob er die Luftfeuchtigkeit kontrolliert oder ob das.
Da habe ich auch gefragt. Er kontrolliert die Luftfeuchtigkeit. Er konnte mir ja sagen, wie viel er auch da drin hat. Ja. Also ich meine, natürlich ist das, weswegen ich auch sage, ich würde mir nie zu Hause einen Dry-Aging-Schrank hinstellen. Das sind ja die Profis, die arbeiten ja mit dem Produkt und die können das auch kontrollieren.
Sehe ich auch so. Ich wäre der Letzte, der mir einen Dry-Aging da reinstellt. Irgendwie so Man-Cave-mäßig, irgendwie geiles Ding, dann hängst du einen Rücken rein oder so. Lass es wirklich den Profis machen. Vielleicht so ein Ding, wo man das reinhängt, um das am Wochenende zu verzehren, wäre okay, aber das wäre das Unnützeste, ja.
Ja, das wäre der teuerste Bierkühlschrank der Welt.
So in der Art, genau. Also ich brauche es wirklich nicht. Und wer sich damit beschäftigen will, der muss auch viel Zeit und so da investieren. Und ja, aber ja.
Vor allen Dingen, du hast ja aber wirklich, wenn du jetzt die Metzger hast, die, wir waren ja auch in Paris mit ein paar Jungs da, die da sehr, sehr aktiv drin sind, die da auch mit Schweine-Dry-Aging unterwegs sind, die kontrollieren ihren Raum so dermaßen auch mit, wie oft machst du die Tür auf, machst du jetzt mehr oder weniger auf, wie viel Luftfeuchtigkeit da drin, wie viel Temperatur hast du da drin, wie viel Fleisch, altes Fleisch und wie viel neues Fleisch ist drin, weil das impft sich ja alles mit den Kulturen, die da drin sind, und das ist in jeder Dry-Aged-Kammer ist das anders. Ist da noch Salzblöcke hinten drin oder nicht oder weiß der Geier was? Und das ist wirklich eine Philosophie, die ich mir einfach nicht anmaßen würde, zu Hause hinzudübeln. Und genau so war das ja auch beim Emmanuel in diesen Räumen. Da hing das Fleisch auch, und das war, glaube ich, eine sehr spezielle ein Klima, eine sehr spezielle Kultur, die da so zusammengewirkt hat, wie voll auch dieses Ding gepackt worden war. Und da war auch Schimmel am Fleisch. Genau wie man das beim Dry Aging auch sieht. Mich hat gewundert, dass man es so schnell schon sieht.
Ja, aber ich weiß auch nicht, also ich kenne mich nicht so da aus, dass ich mir da über die Stücke, die da hing, ein Urteil bilden möchte.
Nee, also
das also, sah schon anders aus, als ich das kenne.
Also es war jetzt nicht, also er hatte hinten in der Ecke noch einen weiteren Raum, wo er für ein befreundetes Restaurant dann nochmal ältere hatte. Also es waren dann nicht die 2 Wochen, die er sich maximal ansetzt, wie lange das Fleisch da hängt, sondern es war ein Raum, da hing es dann, weiß ich nicht, 4, 6 Wochen oder keine Ahnung. Das waren wirklich kleine Pelztierchen, wo ich gerne mal was von probiert hätte, weil er eigentlich auch sagt, das ist nicht sein Produkt so.
Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich echt auf Kundenwunsch, ne? Also.
Ja. Aber ich würde es ja trotzdem mal gerne probieren, wenn, ist das gut oder ist das nicht gut? Schmeckt das nochmal besser? Schmeckt das nochmal anders? Wie funktioniert das dann noch damit? Weil es ist ja auch genauso, da waren ja dann die Köche auch unten beim Emmanuel, und er war ja auch auf diese Zubereitungsart, über diese viel Hitze, dass da unbedingt Leute anfangen wollten, das Sous-Vide zum Beispiel zu machen und danach weiter verarbeiten und sonst wie. Und Emmanuel war da wirklich so ein bisschen wie so ein Zukunftsverweigerer, dass er da wirklich seine Augen vor verschließt. Wobei ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass er so viel Know-how vom Produkt hat, dass er sagt, es geht nicht anders und das beste Ergebnis kommt so, und das würde ich auch jetzt erstmal so auch unterschreiben, aber er hatte wirklich ein Problem damit, dass Leute das unbedingt auf den Sous-Vide packen wollten und dann damit was machen, weil das Produkt das eigentlich so nicht braucht.
Ja, aber das ist so sein Produkt, und wenn jetzt jemand das irgendwie anders benutzen will, findet er es halt, glaube ich, auch nicht cool. Gerade sein Baskenstolz. Ja, Basken, ob die Zukunftsverweigerer sind oder nicht, also das ist ja schon wieder so eine also weißt du, das ist schon wieder so eine allgemeine Diskussion am Ende bei denen, da geht's gar nicht mehr ums Fleisch.
Ja, das stimmt.
Ja, und schwierig. Also ich glaube sogar, dass man nicht durch Sous-Vide ein besseres Ergebnis erzielen kann.
Glaube ich auch nicht.
Weil das Fleisch auch sich komplett gegen alle Regeln verhält. Weil wenn du es zu wie weich, also zarter machen könntest, dann wäre es auch medium zarter, als wenn es rare wäre. Und das so ist es halt, ne? Und deswegen würde ich zu wie ich persönlich zum Beispiel gar nicht ausprobieren.
Nee, ich auch nicht.
Das Ergebnis ist so tippitoppi.
Ja.
Es macht keinen Sinn.
Ja. Ah, ja. Was auch schön war, wir sind ja, er hat 2 Kühlhäuser, in denen wir waren, also Riesenkühlhäuser. Und in dem ersten waren die halben Rücken, nee, wie heißen die halben Kühe komplett, ne? Ohne Kopf. Die hingen die halben Rinder, ne? In der Mitte längs geteilt.
Ja.
Die hingen da, und in dem anderen.
Rinderhälften heißen die.
Rinderhälften. Die Rinderhälften. Danke, Martin.
Wahnsinn, ne? Dafür gerne.
Und das war wirklich krass. Die hatten da auch verschiedene. Da stand auch die Herkunft dran. Das waren dann wirklich aus ganz Europa die Kühe. Und dann aber auch von den Größen her, also auch von dem Alter. Da waren wirklich Kühe dabei. Und das war ein riesenhohes Kühlhaus. Die mussten unten Mülltüten, also blaue, frische Mülltüten, um die nicht mehr vorhandenen Köpfe machen, weil das über den Boden schleifte. Weil die so groß waren, diese Kühe, dass sie nicht normal in dieses Kühlhaus gehangen werden konnten. Das fand ich echt Wahnsinn.
Das war, es waren schon richtig fette Viecher. Und es gibt auch irgendwie, der Seba hatte mir die Story schon zwei oder dreimal erzählt, so die Legende. Es gab mal einen riesigen Ochsen, um die er die ganze Nacht gepokert hat und am Ende hat er gewonnen und dann hat er diesen unfassbar riesen Ochsen bekommen. Und ja, der war nochmal um einiges größer oder Stier, irgendwie sowas.
Ich erinnere mich, ich habe das nur halb mitgekriegt, die Story.
Ja. Ja, aber ansonsten, es war sehr, sehr imposant, diese Kühlhäuser mit diesem Fleisch und diese Mengen an geilem Fleisch vor allen Dingen. Du hast, also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, in anderen Läden, also im Rindfleischbereich, dann hast du halt so diese Sektion, wo so ein bisschen geiles Fleisch rumhängt, ja, ne? Aber da war einfach kühlhäuserweise voll Rinderhälften, die da reifen, schon in einer geilen Qualität. Ja, und eine Rinderhälfte habe ich mir ja mit Walter ausgesucht. Und die gab es ja dann vor 3-4 Wochen bei uns zu essen. Haben wir schön gewolft und die guten Stücke. Wir sind jetzt noch, glaube ich, im Froster. Also wir haben den Tafelspitz haben wir direkt bei uns weiterverarbeitet. Zum Personalessen. Das war schon sehr fein, muss ich sagen. Und ja, der Rest ist halt bis auf die guten Cuts, die man zu Steaks nimmt, sind Froster und der Rest ist alles zu Burger geworden bei uns.
Ah, sehr ja. Cool.
Ja. Ja, also wir haben noch nicht über das geredet, was er uns da aus der Hüfte gemacht hat, oder?
Ich hatte noch gerade zu ihm, ne? Zu den Rinderhälften noch zwei Sachen. Zum einen hat er uns auch an den Rücken erklärt, das war ja dann die aufgeschnittenen Rinderhälften, da konntest du ja auch auf das Rückgrat gucken. Und da waren dann die Rippen, wo die Rippen befestigt sind an der Wirbelsäule.
Ja.
Da waren Knorpelstücke. Also das sind so Knorpelverbindungen. Und an diesen Knorpelverbindungen konnte man auch das Alter der Kuh ganz schön sehen. Also das sind natürlich alles Oma-Kühe gewesen, aber es ist natürlich die Frage, ob das die 10, 12 Jahre alten waren oder die 18 Jahre alten. Wie diese Knorpel verknochen? Was machen die?
Ja, verwachsen miteinander, ne?
Also, du hast halt diese weißen, schneeweißen Knorpelstücke, die dann später, also bei der älteren Kuh, auch sehr knochenähnlicher waren. Also grau-weißer mit diesen knochenähnlichen Pünktchen drin, also diesen Hohlräumen.
Und auch ein bisschen breiter auch, ne?
Ja. Dann. Also das war, habe ich auch, ich muss mal gucken, ob ich das Foto, das wollte ich glaube ich noch veröffentlichen, die Serie über die Jiu-Jitsu. Da sieht man das halt wahnsinnig drauf. Und was er halt auch gemacht hat, diese Rinderhälften außen, wo das Fett drauf war, mit der Hand halt gerieben, bis es warm wurde, so oder einfach wärmer. Und der hat halt einen Fettfilm auf den Fingern gehabt. Und daran zu riechen, dieser Geruch war phänomenal. Das war, wie wir in diese Lagerhäuser, in sein Büro, in den Eingangsbereich durch die erste Tür reingegangen sind, war dieser Geruch schon da. Ne? Erinnerst du dich?
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon so, man kann es vergleichen mit einem intensiven Tri-Age-Fleischgeruch.
Ja.
Ne? Da die Kerbe geht's ungefähr. Ja.
Und das war wirklich die erste Tür, die du reingekommen bist. Dann bist du erstmal einen langen Gang gegangen, dann kamst du bei den Büros vorbei und bis du dann erstmal bei den Lagerhäusern war echt ein weiter Weg. Aber dieser Geruch von dem Fett, das war wirklich, der hing überall. Da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich da arbeiten müsste.
Du hast noch nicht das Personalessen zu dir genommen.
Ja.
Da gibt es schön mittags die Bollo von der Oma.
Die Bollo von der Oma-Kuh. Ja. Nee, du wolltest erzählen über die anderen Cuts.
Anderen Cuts, also er hat dann eben halt eine Hüfte genommen und hat die in verschiedene Teile zerlegt und hat gesagt, so muss man das schneiden. Nichts, was man als Koch danach spontan in seinem Restaurant nachmachen könnte, würde ich mal so knapp behaupten, ne? Ein bisschen schon. Aber so richtig habe ich es nicht verstanden.
War das die, der hat eine Oberkeule? Nee, was war denn das? Ein Riesenstück hat er mitgebracht.
Oberschale, glaube ich.
Oberschale, genau.
Genau, und dann hat er oben einfach einen Streifen abgeschnitten. Das wurde dann wirklich wieder auch so rare gebraten und gehaucht und runtergeschnitten.
Ja.
Und das war unfassbar gut. Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall schon deutlich schlechtere Roastbeefs gegessen von der Zartheit als das. Ne? Und dieses geile Beef-Aroma war ja auch da. Ne? Also ja. Klar, mehr Fett wäre schöner, ne? Aber hat an der Stelle halt nicht. Aber für so ein günstiges Stück dann eh mal so als Überraschung so das rausgezaubert, war schon sensationell. Und Restaurant Scherzchen Köln verkauft das als Sashimi von der Oma-Kuh. Oder galizischen Oma-Kuh, irgendwie sowas. Ne? Auch okay. Eine sehr coole Sache, also das als Sashimi von der Oma-Kuh zu verkaufen, weil dann wissen die Leute, was so als Gargrad drauf
kommt.
Und Sashimi ist ja auch im Kopf immer mit was sehr Hochwertigem verbunden.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Da denkst du ja nicht so, ja, jetzt kommt so irgendwie eine rohe Kuh und ja, das wird jetzt unangenehm zum Kauen oder so.
Mhm.
Genau, was mir da noch einfällt, wir haben ja letztes Jahr, waren wir mit der fetten Kuh ja im Laden ein und hatten ja unser Pop-Up-Restaurant. Und da haben wir unser Tatar auch von der Oma-Kuh gemacht und das war auch sensationell.
Nee, war also, das war nämlich das zweite, was Emmanuel geschnitten hat. Genau. Ich glaube auch aus der Oberschale, ne?
Genau, auch, wir hatten es damals natürlich so klassisch angerichtet, aber Emmanuel hat es ja auch aus der Oberschale gemacht, Tatar. Beidseitig oder einseitig angebrannt? Beidseitig.
Beidseitig,
ne?
Ja.
Ja, ein gutes Olivenöl dazu, grünen Kopfsalat, weiße Zwiebel. Salz, das war's. Und das war auch wieder richtig, richtig geil. Also wirklich so, ich kann es nicht ganz genau beurteilen, aber ich würde sagen, in Sachen Tatar wahrscheinlich so schon doch das Beste, was ich gegessen habe. Ja.
Das war vor allen Dingen faszinierend, weil es war sehr dick noch gewürfelt, es war nicht gewolft, es war handgeschnitten und dann recht großzügig. Also das waren schon so kleinen Fingernagel groß, waren die Würfel.
Ja, und das hat nicht gestört.
Das hat nicht gestört, genau. Und dann hat er so Burger-Patties eigentlich davon gemacht, sehr dick. Und hat die dann krass von beiden Seiten angebraten, gut gesalzen. Und du hattest dann quasi in der Mitte, war es halt roh. Außen dann halt diese Kruste, diese aromatische Kruste drauf und in der Mitte halt komplett roh.
Wir haben ja unseren Burger der Woche, den wir dann aus der Oma-Kuh ja auch gemacht haben vor ein paar Wochen, daran angelehnt. Wir haben nur so grünen Salat drauf gemacht, weiße Zwiebel und Olivenöl. Mhm. Und das hat echt geil harmoniert.
Und wie war der Gargrad?
Ja, wir machen bei unseren Luma, Wagyu und so Oma-Kuh, also bei so speziellen Sachen eigentlich immer als Gargrad medium rare. Ne? Und rare kannst du da halt auch nicht bei uns dann raushauen. Das ist so, das Problem ist halt, das liegt ja nicht draußen bei uns, das Hack. Sondern es ist kalt und es muss ja schon Temperatur innen drin haben. Ne?
Ja.
Und bis es innen drin auch richtig warm ist, ist es auf jeden Fall mindestens medium rare. Bei so Fleisch hast du sogar eher das Problem, ne? Bei so hochwertigen Sachen, auch gerade Dry-Age-Geschichten damit viel Fett, dass die gar nicht so nach medium rare, kommt gar nicht medium, sondern direkt grau. Auch wenn es dann so von der Konsistenz medium ist.
Ja.
Aber das gerade auch bei den Mengen, die wir machen, kriegst du das nicht hin. Ja. Tut mir übrigens leid, wenn wir immer ab und zu wieder von der fetten Kuh erzählen, aber wovon soll ich sonst in meinem Leben erzählen? Wenn ich die ganze Zeit da so abhänge.
Ja. Naja, aber primär geht es ja um die Kuh. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon wieder ein paar Mal falsch ausgesprochen. Kann das sein?
Ich glaube nicht. Chokichu.
Chokichu. Chokichu. Chokichu. Chokichu. Naja. Dieses Wort bringt mich echt um. Ich brauche jetzt echt mal Urlaub von dem Wort. Also ich bräuchte noch mal so ein Steak. Ne? Also ich habe eigentlich schon ein bisschen Sehnsucht danach, noch mal so ein Steak zu essen. Aber aussprechen wollte ich es nicht noch mal, glaube ich.
Ja, das ist so das Ding, ne? Ja. Vielleicht musst du einfach noch mal zu Möllers fahren.
Ja, da muss ich, glaube ich, mal vorbei, ja. Vielleicht.
Ja. Wir haben nach diesem Tatar haben wir wieder Chuleton bekommen, ne? Mhm. Oder war das davor? Das war danach, oder? Ich hab schon.
Das Chuleton war zum Schluss und das war auch das, wo der Emmanuel nicht so mit zufrieden war, ja.
Stimmt. Und da hat uns das im Brauhaus besser gefallen, ne? Aber ich hatte auch von Tim schon gehört, dass er meinte, er glaubt, dass er uns im Brauhaus auch schon eine bessere Qualität gegeben hat, aber.
Okay.
Ja.
Die sahen eigentlich sehr ähnlich aus. Also die, die man im Brauhaus gekriegt hat, aber gut. Ja.
Und zu dem Fleisch hat er dann Paprika aus der Region gegeben, dazugegeben,
die das war der Oberhammer, ja.
Konfiert waren über Stunden hinweg.
Genau.
So, so die Richtung war es, oder?
Ich habe es genauso halt zu Hause die Woche später auch zubereitet. Das sind besondere Paprika, die aus der Region kommen und die sind enthäutet und sind schon in Olivenöl im Glas eingelegt. Kriegt man dann da auch unten so zu kaufen. Kriegt man, glaube ich, auch bei Möllers.
Ja, yeah, wollte ich gerade sagen, genau.
Das muss ich mir unbedingt nochmal angucken, weil alle Paprika, die du hier enthäutet bekommst, liegt in Wasser. Ne? Und das finde ich schon so, das ist einfach was anderes. Und dann haben die die in so einem gusseisernen Fännchen auf dem Herd 3 Stunden bestimmt oder 2 Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir da schon da waren, war einfach dieser diese Paprikastücke und waren in gutem Olivenöl einfach leicht am Köcheln, am Simmern, oder?
Simmern, kann man super dazu sagen, ja. Wie du quasi so, so Rouladen simmern lassen würdest, wenn du die Gas aber nicht zu wie dreckige Wäsche waschen würdest. Ja.
Und das, dieses Aroma, was in dem Raum auch verteilt, oder in der Küche von diesen Paprika verteilt worden ist. Also du hast am Ende auch echt gedacht, so, das ist nachher nicht mehr essbar, weil das einfach die Konsistenz komplett weg ist. Aber die war immer noch da. Die war so leicht im Mund so ein bisschen sandig, aber positiv, wirklich positiv. Es war so ein bisschen, weiß ich nicht. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, samtig ist schon so der richtige
Begriff. Samtig, ja.
So, es ist ja schon schnell ins Cremige gegangen danach, aber es hat halt noch ein bisschen Widerstand gehabt, ja.
Und auch dieses, das Öl, was dann noch dann auch dran war, das war halt auch purpurrot und es war aromatisch und nur die Paprika und das Steak wurde dann halt zusammen serviert.
Aber auch da spiegelt sich das halt das Ganze wieder, was man ja auch so mit den Pincho Bars gesehen hat, einfach diese Produktphilosophie, einfach, aber sehr, sehr hochwertig und dann kommt man eigentlich schon relativ schnell auf ein gutes Essen, ne?
Ja.
Ja, das ist wie mit dem Böhnchen, ne? Das war ja auch super einfach, aber...
Ja, die habe ich jetzt schon mehrfach nachgekocht.
Ja, geil. Ich habe ja sogar wirklich von dort Bohnen mitgebracht.
Ja. Da und, hast du auf jeden Fall was voraus, weil das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe einmal, auch wie ich das Steak gemacht habe an diesem Freitag, habe ich als Vorspeise auch diese Bohnen gemacht. Habe aber improvisiert, weil ich keine Chorizo und auch erst recht keine Morcilla irgendwo kaufen konnte. Da habe ich mir, das war eine italienische Salami gekauft mit ultra viel Paprika und die gewürfelt und dann auch die Cannelli-Bohnen in der Dose, die schon mal vorgekocht sind und Paprika und das zusammen geköchelt und weil ja alles schon gar ist, brauchst du es auch gar nicht lange köcheln und das war von der Aromatik her schon, ich habe noch ein bisschen, glaube ich, Bacon noch drunter getan, so ein bisschen Schweinefett noch.
Ja, musst du noch Zwiebeln oder sowas dran machen?
Ja, Zwiebeln waren natürlich auch dran.
Ja.
Knoblauch glaube ich nicht, das kommt ja dann durch die Chorizo. Die konntest du dann, das war eine super aromatische Suppe. War nicht so wie da unten, weil das war einfach von dem alten Herrn gekocht.
Ja,
unbeschreiblich.
Ja, man kann es ja auch von der Oma nicht genauso nachmachen. Ja. Also, jetzt sind wir wieder bei Oma, ne? Oma-Kuh.
Das zweite war dann, ich habe halt das dann auch mal versucht mit Chorizo zu machen. Das habe ich dann in der Agentur gemacht für direkt 18 Leute. Und das stirbt und fällt echt mit der Qualität der Chorizo. Ich habe einfach im Handelshof habe ich mir Chorizo zum Grillen halt gekauft. Und der Darm, der da außen dran ist, das ist ein Schweinedarm, der wird halt weiß. Wenn du die Würste kochst, anstatt sie zu grillen.
Ah, okay, ja, doch, klar. Ja, aber ich glaube, da geht ja auch so ein bisschen Feuchtigkeit dann da so drunter und so, ja.
Genau. Und das,
so, ja,
das sah optisch total scheiße aus. Das heißt, ich hatte die Würstchen da drin schwimmen und die Haut war auch nicht schön. Das heißt, ich habe die alle wieder rausgefischt, dann alle aufgeschnitten, also halbiert, Scheiben geschnitten, wieder reingeschmissen, habe aber den Darm nicht abgezogen. Das war dann es war essbar und das ganze Fett aus der Chorizo ist dann auch in die Suppe gegangen, was dann von der Aromatik her sehr schön war. Aber es war mit der Paprikasalami, die ich vorher genommen habe, einfach dann auch schon.
Das reichte quasi.
Ja, ja. Ich muss da noch ein bisschen dran rumspielen und wahrscheinlich brauche ich die richtige Wurst.
Wir haben ja auch schon mal ein Chorizo-Sauerkraut gemacht bei Worst-Case-Szenario. Das bringt halt auch schon so eine gewisse Deftigkeit rein, ja, und Aromatik.
Ja.
Im Endeffekt ist es ja irgendwie, denkt man sich so, es ist ja Paprikapulver wahrscheinlich in der Wurst, ne? Und das Schweinebrät. Aber wenn man, glaube ich, Paprika und Schweinebrät reinpackt, schmeckt es nicht so, als wenn, ja, du diese Chorizo reinmachst. Es hat halt schon mega was Spezielles und ja, also das ist irgendwie mit so einer Wurst, wird das schon immer alles geiler. Nicht umsonst, es gibt doch in Polen diese Bigosch heißt das, glaube ich, ne? Diesen polnischen Sauerkraut-Eintopf, wo dann irgendwie so 7 Wurstsorten drin sind, was halt auch unheimlich lecker und deftig ist. Ja.
Ja. Also ich glaube auch das Geheimnis von der Chorizo ist auch Fett. Die ist so dermaßen fett. Ich glaube, das ist ein Schweinebrät aus Deutschland, nur ein Halbfett dagegen ist. Also wenn du so eine Chorizo mal auf den Grill gepackt hast, was das für ein Biest ist, was da an Flüssigkeiten, Fett und sonst was rausgeht, das ist schon, denke ich, nicht zu unterschätzen.
Das stimmt, ja. Das kommt auf jeden Fall dazu.
Deswegen ist die Salami auch gar nicht so verkehrt, weil die hat ja auch gut Fett. Und da ist Paprika-Knoblauch, ist, glaube ich, auch ein guter Aspekt bei so einer Chorizo.
Ja.
Kann man auf jeden Fall ein schönes Süppchen mitkochen. Ein schnelles auch.
Ja. Außer du bist so ein alter Opi und
machst es richtig, ja. Ich mache da nur eine billige Kopie von, das muss ich wirklich sagen.
Ja, das war schon ein großes Kino, ja. Tja. Gibt es noch was, was wir zum Fleisch nicht gesagt haben?
Gibt es da noch was zu? Ich überlege auch gerade, aber
Alter haben wir gesagt, Herkunft. Was mich überrascht hat, ist, dass es in so viele Länder exportiert wird. Also der hat ja erzählt, sogar nach Brasilien geht das Fleisch. Das ist extrem crazy. Viel nach Japan. Die fahren da anscheinend voll mega drauf ab. Ja, und Deutschland ist ja eher noch in den Kinderschuhen, ne? Ja.
Aber kulinarisch ist ja Deutschland eh so ein bisschen schwierig, gerade wenn es an die hochpreisigeren Lebensmittel geht.
Ja, hochqualitative Sachen. Also Japaner bezahlen ja wahrscheinlich mehr für eine Wassermelone das Kilo als wie für Rindfleisch. Ja.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, deswegen ist das schon echt, ne, schwierig.
Ja. Nee, also ich glaube, ich habe jetzt auch, wenn ihr noch Fragen zu den Steaks habt oder wir haben vielleicht was vergessen oder unklar ausgedrückt, dann schreibt es doch mal unten rein. Vielleicht auch einfach, ob ihr es essen würdet oder nicht.
Vielleicht haben wir auch was vergessen zu erzählen und ihr wisst was darüber, was wir nicht erwähnt haben oder kennt ein anderes Gericht, was man damit machen kann.
Ja.
Ne? Also man kann natürlich jetzt, könnten wir jetzt so viel mehr auf die ganzen einzelnen Cuts eingehen. Wenn wir davon Ahnung hätten. Das ist ja wirklich so, also es sind uns nicht großartig andere Cuts begegnet. Natürlich kann man das, du kannst ja alles Mögliche daraus machen. Ne? Es gibt ja auch noch das Rinderfilet davon, was wahrscheinlich so das unbeliebteste Stück ist.
Möglich.
Am Ende.
Wäre mal interessant zu probieren, wie es schmeckt, weil ob das, wie das anders schmeckt in dem Alter, ne?
Ja, doch.
Hast du schon probiert?
Nee, aber also es wäre schon schön zu wissen, ne?
Ja. Besorg mal was.
Ja.
Da schneiden wir ein Carpaccio von.
Ja, was gibt's denn noch? Es gibt ja den Tafelspitz, den hatten wir schon. Das lässt sich extrem geil grillen, ne? Das normale Roastbeef hatten wir ja so im klassischen Sinne auch nicht. Wäre auch spannend.
Tja, Beef Ribs.
Beef Ribs, ja genau.
Brisket.
Und Flachs Beef Ribs sind davon bestimmt, kommen richtig gut.
Das würde ich auch mal gerne probieren, ja.
Ja.
Vor, ja.
Man kann nicht immer alles haben, ne?
So sieht's leider aus, ja.
Ja, aber jetzt ganz ehrlich, so Filet juckt mich da auch schon wieder echt am wenigsten.
Yeah, ich bin da auch.
Vielleicht ist das aber auch was ganz Geiles. Wir wissen es nicht, weil es hat ja schon also für uns alles anders gemacht, als wir je gedacht haben und uns vorstellen konnten. Ja, vielleicht hat man uns das Beste noch hier vorgehalten. Vielleicht ist das Highlight fürs nächste Jahr.
Möglich. Aber wie gesagt, da ich eh so lieber auf fettige Dinger stehe, ist ja, das Chuleton auf jeden Fall mein Cut gewesen. Gibt's nix. Ja.
Ja. Deswegen, das sollte man auch so stehen lassen. Also kauft das Chuleton sowieso als Einstieg, wenn ihr das essen wollt.
Ja.
Nicht unbedingt das Roastbeef oder ein Filet. Hm. Oder kauft ein halbes Rind, ist auch
gut. Genau. Und das ist
man
ja
so viele schöne Sachen mitmachen.
Und die Omas sind groß. Das ist nicht so, es ist kein Kälbchen, ja?
Nee. Das sind schon stolze Rinder, ja.
Ja, sehr schön.
Ich glaube sogar, es gibt, ohne Scheiß, es gibt eine Wurst, die da auch daraus machen. Ich habe sogar eine eigene Schuri, so meine ich, haben die sogar davon. Da müsste ich den Till mal fragen.
Ich meine aber, also Chorizo wird aber eigentlich komplett aus Schwein gemacht.
Ich glaube, die haben von, weil eben halt, weil die so viel, die Oma-Kühe so viel Fett haben, machen die damit auch nochmal sowas.
Okay. Bring das in Erfahrung. Ich finde es auf jeden Fall schön.
Ja, dann machen wir da mal auch mal was mit. Ja, sie sollen das einfach jetzt am Sonntag zum Meetup mitbringen und fertig.
Guter Punkt. Also vielleicht hört ihr dann auch Martins Meetup, aber ich werde es auch nochmal in den Küchenfunk-Kanälen teilen, damit ihr das auch wirklich mitbekommen habt.
Beschwert euch nicht, dass ihr das zu spät hört. Folgt einfach Meetup Cologne auf Facebook und da geben wir das immer bekannt. Ich teile das ja auch mal mit meinen persönlichen Accounts und zeigt das auf Facebook oder Instagram Stories und sowas. Also irgendwo kriegt das dann eigentlich immer mit. Ja.
Denke ich mir. Ja. Aber wenn ihr jetzt zu spät für den Martin seid und trotzdem noch Bock auf irgendwas anderes habt, ich habe euch ja jetzt bestimmt schon dreimal von meinen Wine Dogs erzählt und am 28. 29. April ist es wieder soweit. Der Dernauer Weinfrühling klopft an und es wird wieder gewandert in Dernau an der Ahr. Und wir machen, also die Caroline und ich, haben wieder ein Ständchen und werden unsere beiden Klassiker-Weindogs, den Domina Dog und den Riesling Dog, an den Mann bringen. Ihr könnt auch, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Fotos teilen, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Aber wir haben ein Highlight uns noch ausgedacht, weil wir dachten, was würden wir denn gerne essen, wenn wir jetzt auf so einer Wanderung sind und wir sind richtig gut drauf, und was würden wir denn nicht erwarten, was wir da zu essen bekommen würden und wir hätten da richtig Bock drauf. Und da haben wir an Steak gedacht. Wir werden eine ganz kleine Menge, gerne auch auf Vorbestellung, an 500 Gramm Dry-Aged Ribeye Steaks von unserem lieben Metzger beefen.
500 Gramm ist genau die richtige Menge.
Genau, also es geht nicht darum, dass ihr das alleine essen sollt, sondern der Plan ist eigentlich, dass ihr das, wie ich das eigentlich auch seit langer Zeit schon mache, einfach in Streifen schneiden und mit mehreren Leuten teilen und dann richtig schön einfach ein bisschen Steak naschen. Dazu den geilen Rotwein von Julia Bertram, der ehemaligen deutschen Weinkönigin, und ihr seid da. Also dann, wenn das Wetter stimmt und ihr schaut in das Ahrtal runter, die Sonne blästert auf euer Haupt. Vielleicht geht sie sogar langsam unter und ihr kriegt dann so ein Steak. Das wäre mein Traum. Wir haben gesagt, wir versuchen das einfach mal, ob das irgendwer haben möchte. Wir werden 6 Steaks pro Tag mitnehmen. Und wenn wir sie nicht verkaufen, dann essen wir sie selber. Und das ist
das Beste am allem. Also genau. Kauft nichts.
Genau. Kauft nichts. Also ich habe damit kein Problem. Was wir zu viel haben, wird eingefroren. Und also was sind denn so 12 Steaks, ne?
Tja, das stimmt wohl.
Genau, würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort mal sehen würde. Wer weiß, wer mal hier in die Gegend kommt, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Urlaubsgegend. Es gibt sehr schönen Wein, sehr viel gutes Essen. Und wer bei uns vorbeikommt, ja, der kriegt auch geile Hotdogs. Denn, Martin, Thema Hotdogs.
Ja, Thema Hotdogs.
Ja, sag mal, was dürfen wir nicht tun?
Hotdogs? Was darf man denn mit Hotdogs nicht tun?
Wir dürfen sie nicht Ikea überlassen.
Ach so, ja, ich bin jetzt... Was will ich von mir? Was ist los? Was habe ich verpasst?
Du bist eingeschlafen.
Nein. Nein! So, alles so schön gesagt. Ich dachte einfach, das lässt man dann stehen und dann kommt da auf einmal eine Überleitung. Ja. Hier, neunte und zehnte, was ist denn das für ein Monat? Juni. Mache ich auch Hot Dogs.
Neunter und zehnter?
Vor der fetten Kuh.
Ah, ja. Ist hier Straßenfest?
Ja, Südstadt. Südstadt. Das heißt Südstadt und Fedels. Ne, Severin. Ne, warte mal. Doch, Südstadt und Fedelsfest. Irgendwie so, ja. Direkt vor der fetten Kuh. Ja. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Gibt's Currywurst, Hot und zwei, drei Hotdog-Kreationen. Ich bin gespannt.
Das hört sich toll an.
Habe ich mal wieder Bock drauf auf Hotdogs.
So, und was machen wir jetzt zum Ende, Martin?
Ja.
Ja. Du stehst voll am Schlauch, ne?
Das Hotdog nicht dem IKEA überlassen. Nein, ich mach die App doch schon auf, keine Angst.
Wir sollten auch über die Werbung sprechen, die wir angezeigt bekommen, wenn wir jetzt gleich ein Rezept aufhaben, finde ich.
Ja.
Das hat ja Wellen geschlagen beim letzten Mal, Martin.
Ja, ja.
Pipi-Wellen, würde ich sagen. Entschuldigung, das war kindisch.
Ja. Ich weiß es ja auch nicht, meine Güte. Dann weißt du so, dann sagst du was und dann sagen ehemalige Chefkoch-Mitarbeiter, das sind wir selber schuld.
Genau, wir haben das bestimmt schon mal gesucht.
Ja. Nee, aber sowas habe ich in der Tat noch nie gesucht, aber
du hast zwei Jungs, ne?
Irgendwas mit Kindern bestimmt. Und dann kam das, was war das denn immer so ein
Pissoir
mit Gumminoppen, dass man an die Wand kleben kann oder sowas.
Genau, damit deine Jungs im Stehen pinkeln können.
Ja, genau. Ich will nicht wissen, wie das zustande kam. So, das Zufallsrezept. Tja, da bin ich ja jetzt mal richtig in der Saison. Soll ich zuerst oder willst du?
Mach du zuerst.
Schweinelende mit grünem Spargel.
Boah.
Tja, also 500 Gramm Spargel, 350 Gramm Schweinelende, dann, jetzt kommt's richtig geil, 400 Gramm Muschelnudeln.
Mhm.
Also ich glaube, ich habe da echt keine Ahnung, aber sind das so eine Art Orikette? Weißt du, so
ja, Getränke? Ja, genau, so ähnlich, ja.
Ne? Also es sind nicht diese klassischen Muschelnudeln, die wir so als Muschelnudeln kennen, sondern ich glaube Orikette. Ja, ich schicke dir jetzt auch schon mal den Link, dass du mal so ein bisschen drauf gucken kannst. Ich musste jetzt auch in die Shownotes einarbeiten, sonst finden alle Leute das unfair. 200 Milliliter Sahne, ein kleines Bund Petersilie, ein Bund Schnittlauch, zwei Fleischtomaten, ein Essiglöffel, es ist spät. Das Bier schmeckt auch übrigens sehr gut. Ein Esslöffel Öl, 25 Gramm Butter, 25 Gramm Mehl, Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer. Also am Ende brätst du eigentlich den Spargel an und nimmst es dann wieder raus und brätst das Fleisch daran an und dann mit Butter und dem Bratenansatz stopfst du dann mit Mehl und löscht es mit Brühe und Sahne ab. Kommen dann die Kräuter rein und schmeckst du ab mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker. Ah, und dann kommen die Tomaten, die werden halbiert, entkernt und das Fruchtfleisch. Ist das Fruchtfleisch eigentlich das Fleisch, was unter der Haut ist direkt, oder? Der Klibber, dachte ich. Das ist das wahrscheinlich so eine Art Kerngehäuse eher. Die meinen wahrscheinlich mit Fruchtfleisch wirklich das, was überbleibt. Also wenn du das Klibber wegmachst und die Haut abmachst.
Okay.
Ja. Und ja. Fleisch und Spargel in die Soße geben, erwärmen und über die Nudeln geben. Also mit den Tomaten zusammen. Ja, sieht ganz lecker aus, aber ja.
Ja, es sind vor allen Dingen, ich sehe es jetzt auch hier, das sind größere Nudeln, jedenfalls hier auf dem Foto, was jetzt hier dabei ist. Das sind so Nudeln, die man auch fast füllen kann. Ne? Also die sind so, ich glaube, Handteller groß. Da habe ich auch schon Rezepte gesehen, dass da zum Beispiel irgendwie eine Ricotta-Spinatcreme reinkommt, dass du die dann, du blanchierst sie nur im Wasser kurz, dass die so ein bisschen beweglich werden. Und dann füllst du die nochmal und dann kannst du die dann nochmal überbacken.
Findest du, dass sie so groß aussehen?
Guck mal, wie lang die Spargel. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner wie. Also dann.
Ja, aber die sind schon ist wirklich größer, als man sich Muschelnudeln vorstellt.
Also Muschelnudeln kenne ich, die kleinen, ja, die man zum Beispiel in der Nudelsuppe schon mal irgendwie verwendet, so daumennagelgroß, ne? Das sind ja so kleine Muschelnudeln.
Aber es ist jetzt langsam Spargelzeit und deswegen, ja, kann man mal machen.
Hast du gut.
Ist ja irgendwie so ein bisschen so, wenn du so ein Landhaus irgendwo essen gehst, so zum Mittagstisch. So stelle ich mir das vor. Und übrigens, als Werbung werden mir angezeigt Deichmann-Schuhe.
So Martin?
Ich glaube, man sagt dazu Pumps oder sowas. 39,90 im Angebot. Danke, Chefkoch. Da kann ich doch direkt hier meiner Frau die totale Gönnung zusenden.
Martin kriegt Deichmann-Pumps reingehauen. Das ist ja wirklich geil.
Fish Avenue Sandalette heißen die Dinger übrigens. Habe ich wieder was dazugelernt. Ist
ich,
doch schön.
Ich brauche einen Affiliate-Link, Martin. Echt unbedingt.
Ja, also hier, ne, kauft diese Schuhe bei Deichmann von Fifth Avenue.
Ah, das ist die rechts, die Anzeige.
Die Rechtswerbung, ja.
Ja, das ist bei mir auch Deichmann. Aber ich krieg wenigstens ordentliche Turnschuhe angezeigt. Aber wobei, tja, das könnten auch Mädchenturnschuhe sein.
Nee, also bei mir ist eindeutig nur Frauenwerbung, ja. Ich habe es jetzt auch nicht über die App angemacht, sondern über die Seite einfach, über das, ja, iPad.
Genau, habe ich hier auch offen. Ich habe nämlich auch mein Rezept gefunden, was mich ein wenig
gefunden? Du musst ein Zufallsrezept.
Ja, nehmen. Was mir angezeigt worden ist. Natürlich. Ja. Hallo?
Es hat dich gefunden.
Es hat mich gefunden, so rum ist besser. Das ist ein Porter Steak. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Porter Steak sein sollte oder ob es wirklich das Gericht heißt Porter Steak, weil das ist ein Rinderbraten in Rahmsoße mit Porter und Johannisbeersaft aus Schweden. Ja gut, okay, Schweden. Schweden ist das Stichwort. Ja. Deswegen könnte das Steak wirklich vielleicht Braten heißen auf Ikea-Sprache. Keine Ahnung, also 800 Gramm Rinderbraten zum Beispiel aus der Nuss, 303 Deziliter Bier, Porter, 1 Deziliter Johannisbeersaft, 3/4 Deziliter Sojasauce, 6 Wacholderbeeren, 6 Pfefferkörner weiß, 2 Teelöffel Thymian, 2 Zwiebeln, 3 Würfel Rinderbrühe und 1,5 Deziliter Sahne. Deziliter sind doch 10, das heißt, okay, dann sind das
150
Milliliter Sahne. Okay.
Ja.
Aber kein.
Also, mich wundert es ein bisschen mit der Rinderbrühe, Würfel. Ich glaube, du hast auch so ein Flüssigkeitsproblem bei den ganzen Sachen, die du da reingegeben hast.
Ja, hier steht, den Sud abmessen, also hier, dann das Fleisch herausnehmen und den Sud abseihen. Also, okay, pass auf. Zwiebel, Rinderbrühe in den Topf mischen, die Rinderbrühe am besten vorher auflösen, alles aufkochen. Also hier steht nicht, mit wie viel Wasser du die Rinderbrühe auflösen sollst. Du schmorst das Ganze dann 1,5 Stunden und danach holst du dir den Braten für 20 Minuten raus, lässt ihn ruhen und das Fleisch, den Sud misst du dann ab und mit Wasser auffüllen, sodass die Soße circa 7 Deziliter ergibt. Die Soße mit Sahne und eventuell Speisestärke abbinden. Also Flüssigkeitsproblem trifft's. Ja? Flüssigkeitsproblem trifft's, glaube ich.
Ja, irgendwie, es klingt aber auch ein bisschen so wie so ein Rezept, was sehr, sehr lange gemacht wurde und sich so ein bisschen verselbstständigt hat. So machen wir die Soße.
Ja.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Auf der anderen Seite kann ich mir das, also abgesehen jetzt von Rinderbrühwürfel, sehr, sehr gut vorstellen. Also gerade so, dass du Johannisbeersaft hast
und Porterbier,
ist geil, ja, und eine Sojasoße, das zusammen kommt bestimmt schon so auf eine geile Umami-Komponente, ja, wenn du dann so Rinderbraten mit drin brätst und dann das alles noch am Ende so mit Sahne ablegierst, boah, das wird schon bestimmt gut. Ja.
Hört sich auf jeden Fall auch gut an, muss ich dir auch zustimmen.
Es ist jetzt nur die falsche Jahreszeit. Sonst hätte man sagen können, probieren wir mal, weil so eine dunkle Soße, ja.
Ich würde es trotzdem ausprobieren.
Ich habe bestimmt noch ein paar Porter irgendwo rumstehen hier.
Bestimmt abgelaufen.
Ja, mit Sicherheit. Ich habe so viel Bier rumstehen. Ich verstehe das auch nicht, wie das so alt werden konnte. Kommst du selten vorbei wahrscheinlich.
Ja, das ist ja das Problem, ja. Und dann, wenn wir dann zu dir nach Hause kommen, haben wir schon so viel Bier in der fetten Kuh getrunken, dass
Das kannst du mir nicht vorstellen. Nein.
Ich habe beim letzten Mal einen Gin Tonic getrunken bei denen, und den habe ich nicht mal ausgetrunken.
Also, stimmt, ja. Da machen wir dann aber auch fertig. Ja. Schöne Grüße übrigens an den Hörer, der mich an der Stimme erkannt hat. Ich habe mir leider nicht deinen Namen gemerkt, aber es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mich angesprochen hast und dann auch gesagt hast, dass in der Folge der Christian sich besoffen angehört hat, nicht ich.
Ich kann mir das noch immer noch nicht vorstellen. Ich glaube, der hat unsere obskure Folge 8 gehört, wo ich sowas von rotzevoll vom Whisky-Tasting kam, aber
da nein. Da warst du wirklich rotzevoll. Also, ich glaube, wir waren beide gut angeheitert, aber es war jetzt nicht so wie in San Sebastian, was ich nachts für Instagram-Stories am Strand gemacht habe, die ich am Morgen gelöscht habe danach.
Ach, die so hast du gelöscht? Waren wir
nicht.
Die hast du gelöscht?
Ja, die hab
ich. Ach, die musst du mir mal schicken, ey.
Ich glaube, verdammt, das Handy speichert sowas, ne?
Ja, schick mir die mal. Nur für mich als private Erinnerung. Ich schwöre, ich werde sie nicht veröffentlichen. Das war.
Ja, das war schon lustig, aber sie waren da auch rotzevoll, lass uns mal sagen. Ja, aber beim Podcast hatten wir eigentlich so den Eindruck, dass es noch passte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich war vor allen Dingen satt. Ich hatte ein unheimliches Problem mit Sättigung, dass da gar nicht mehr so viel Alkohol auch reingegangen ist.
Du hast am Anfang auch bei uns viel zu schnell reingehauen.
Ich hatte Hunger. Ja. Das war ein Fehler, ja, ich weiß.
Und dann kam noch das Luma und dann kam. Ja. Ja, ich muss halt sagen, jetzt haben wir das ein bisschen so mit Fleischqualitäten erstmal bei uns in der fetten Kuh durch. Das Luma wird immer regelmäßig kommen, Oma Kuh kommt mal und Wagyu hatten wir jetzt auch gerade wieder. Wagyu finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn es dry-aged ist, Aroma so dran zu bekommen. Wir beide haben ja in Holland so öfter mal Wagyu gegessen. Das war ja einfach nur mit
Salz. Danke, Thomas.
Ja, wir haben es einfach mal mit Salz nur gegessen. Das war schon geil. Das war aber extrem eine hohe Stufe und ich hatte jetzt so deutsches Wagyu-Rind quasi. Und wir haben extra sowas mit Pilzen, eine Miso-Mayo gemacht und um Aroma zu bekommen. Aber das Geilste, der geilste Wagyu-Burger, den ich bis jetzt gegessen habe, so bei uns, war einfach nur das Bun mit Ketchup und Käse.
Mhm.
Das hat einfach nicht so vom Fleisch abgelenkt. Du hast einfach so ein 200 Gramm Patty Wagyu Beef und das war schon mega geil. Und ich finde ja auch mal, also es ist extrem teuer im Einkauf und wir haben das jetzt so mal für 13,90 rausgegeben, wo ich denke, 13,90 für einen Burger ist extrem viel, ne? Aber es ist einfach immer noch viel zu nett kalkuliert. Es müsste eigentlich teurer sein. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, alter Falter, ne? 200 Gramm von dem Fleisch für 13,90. Na, wenn das mit dem ein oder anderen 16,90 Steak vergleichst, das so unterer Durchschnitt ist, ne, dann ist das einfach, müsste es quasi, also in dem Moment habe ich so empfunden, einfach mal 28 Euro kosten, so im Vergleich, ne?
Ja.
Aber ja, das ist immer das Problem, was die Leute dann wieder mit Burgern haben, ne? Die bezahlen vielleicht 4-5 Euro mehr für so ein Patty, aber dann wird es schon schwierig.
Ja.
Was hast du?
Halt was Besonderes.
Ja, was hast du davon, wenn du das geilste Fleisch im Keller liegen hast und keiner kauft? Ja, macht ja auch keinen Sinn.
Dann musst du das alles dem Küchenjungen geben. Mhm. Der macht noch was damit.
Haben wir ja gehört, ne? Einmal mit körnischen Flieger, dann nochmal einfrieren und dann grillen wir es langsam.
Ja, genau. Kühlkette. Kühlkette ist Zauberwort, ja. Ey.
Hätte Fahrradkette, genau.
Ja. So, ich habe noch zwei Sachen.
Noch mehr Überraschung.
Nein. Also, ich hatte in der letzten Folge ein Easter Egg über Twitter angekündigt. Ich weiß nicht, ob es irgendwer gefunden hat oder nicht.
Ich habe nur gesehen, dass du es getwittert hast.
Es ist im Grunde ja auch kein wirkliches Easter Egg gewesen, aber ich habe der Koch vom Fuego Negro in der Pincho Bar, in der wir waren, der kam halt später noch raus. Und ich habe ein Video mit gedreht, wie er uns begrüßt hat und was er erzählt hat. Und diesen Audioschnipsel habe ich hinten noch dran gehangen, ohne ihn anzukündigen. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat. Also nach eigentlich dem klassischen Meerschweinchenlachen, was bei mir am Ende immer der Folge zu hören ist. Das ist immer die Stelle, wo der Martin dann aufwacht.
Ja.
Dahinter kam dann noch was. Also hört es euch nochmal an, es ist jetzt nichts Wildes oder was Neues. Und vielleicht auch nicht immer gut verständlich, aber das ist noch so eine 2 Minuten hinten dran, wo ihr nochmal reinhören könnt. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, es geht nicht um ein Easter Egg. Ich habe noch 2 Podcast-Empfehlungen. Haben wir schon mal Podcast-Empfehlungen gemacht hier?
Ja, bestimmt. Also wir haben früher immer hier den Bastard empfohlen.
Genau.
Und also jetzt bin ich aber gespannt. Eine Sache kann ich mir eigentlich denken.
Nee, das ist dann nur sogar der dritte Podcast, aber die haben ja noch nicht, die haben ja noch keine Folge draußen.
Man kann ja nicht empfehlen, was man noch nicht gehört hat.
Eben, deswegen habe ich eigentlich zwei Dinge, also zum einen der Bastard, den würde ich nochmal hier empfehlen, weil der im Moment so immer so in seinem Podcast so rumheult, dass man Werbung für ihn machen soll, dass man neue Hörer hat, und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir immer wieder ganz gerne anhöre.
Das macht er denn auch Werbung für uns? Was soll denn das hier?
Ja, vielleicht macht er das dann. Keine Ahnung.
Ja, ich bin gespannt.
Ich mache doch nicht Werbung für jemand anders, nur damit er Werbung für mich macht.
Wir sollten einfach vielleicht am Ende der Sendung 10 Podcasts empfehlen, und die müssen uns einfach auch empfehlen.
Genau. Nee, so funktioniert das bei mir nicht. Ich empfehle das, weil ich da einfach auch irgendwie, weil ich ihn auch gerne höre. Ja. Er ist natürlich ultra vulgär. Das muss man abkönnen. Ich finde das immer wieder sehr erheiternd, auch seine Wutausbrüche, und das sind halt so 10-Minuten-Folgen, die erheitern mir schon mal so den Tag. Aber gut, muss man mögen, aber ihr könnt mal reinhören. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Aber viel wichtiger, und das ist ein Urgestein, was ich schon von fast meinem allerersten Tag Podcast hören höre, das ist der Dübels Geistesblitz. Kennst du Dübels Geistesblitz?
Sagt mir irgendwas, aber irgendwie so auch irgendwie wieder nicht.
Das ist ein Podcaster, der denkt sich immer fiktive Geschichten aus, und der muss unheimlich, also der schreibt sich Regieanweisungen, oder wie heißen das? Also er spricht mit verschiedenen Stimmen seine Dinge ein, und das ist jetzt auch nicht ewig lang, das sind so 10 Minuten, Viertelstunde Folgen, und das geht halt meistens zu einem aktuellen Thema. Wie dann so die AfD-Problematik war, hat er zum Beispiel, oder so Politik gerade dann mit Bundestagswahl war, hat er dann, er wohnt irgendwie im, hinter Dortmund noch, das ist Westfalen, ne, und da hat er dann einen Dorfpolitiker interviewt, der dann auch eine ganz krude Sichtweise zum Beispiel auf Korruption oder auf irgendwas anderes hat, oder jetzt ganz aktuelles Thema auch Alexa, er hat dann eine Alexa zu Hause, die dann immer irgendwelchen Scheiß macht, also sehr kurzweilig, aber aus dem aktuellen Zeitgeschehen eigentlich immer wieder eine überzogene Geschichte, die er sich selber ausdenkt, aber das Schöne ist halt, er macht das mit verschiedenen Stimmen, und er hatte jetzt gerade die aktuelle Folge, ich habe sie jetzt nicht mehr genau parat, da ging es dann darum, dass er in so einer Selbsthilfegruppe war mit Social Media Sozialfällen, also wo Leute einfach ihren Social Media-Tum völlig gaga werden. Also eine Tussi, so ein Jugendlicher, der da sitzt, der alles mit Hashtag so und so untermalt, was er spricht. Und da ist einer, der, oder ein Nee, die sich YouTube-Videos anguckt, Koch-YouTube-Videos, und das nicht und Dinge unkommentiert lassen kann und dann immer einen Vollausraster kriegt. Zum Beispiel, wenn da irgendjemand einen reinigen Sauerbraten macht, aber dann mit Rindfleisch anstatt Pferdefleisch. Rassen. Ja. Die Folge unbedingt mal anhören, hat einfach jetzt auch einen kleinen Kochbezug und ist mega witzig. Und generell die ganzen Sachen, die er macht, sind mega witzig. Der hat bestimmt schon 300 Folgen.
Aber hat er, also er motiviert, wie motiviert er sich so lange durchzuhalten? So den riesen Durchbruch hat er ja dann nie gehabt, oder?
Ja, ich verstehe das auch nicht. Er hat 400, das war die 405. Folge, die heißt Hashtag Überfunktion und andere Leiden der heutigen Zeit. Der war auch schon mal im Radio, also der hat in einem Lokalradio bei sich irgendwie dann auch schon mal moderiert und das gemacht. Keine Ahnung, wie er sich motiviert. Er hatte Anfang des Jahres oder Mitte letzten Jahres mal einen Hänger, da kam dann auch mal länger nichts, und der hat sonst wöchentlich produziert. Unglaublich, was der Junge macht. Und es ist einfach witzig. Also wenn man einen kurzen Podcast braucht, der einfach einen zum Schmunzeln bringt, aber nicht diese plumpe Radio-Comedy ist, der muss da unbedingt mal reinhören. Ich finde, das ist wirklich großes Kino.
Haben wir nicht auch schon den Gastro-Roxer-Podcast empfohlen?
Den hast du auch schon, genau. Da hast du, glaube ich, auch schon, wo der Till drin war, ne?
Ja, ja. Und kann man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Also guckt einfach mal gastroroxer.de. Und es ist unfassbar, mit welcher Geschwindigkeit da Podcast-Folgen rauskommen. Also er ist jetzt bei Folge 29. Und
der ist ja so motiviert wie wir am Anfang. Nur besser produziert von Anfang an.
Und was soll man dazu sagen? Der Hung macht das halt mit sehr viel Leidenschaft und gibt da richtig, richtig Kette und ja, ist mal schön zu hören. Ich pick mir immer mal Themen raus, die mir gerade so, die mich gerade interessieren. Ist aber auch gerade genau bei sowas cool, du musst halt nicht in der Reihenfolge gehen, sondern denkst.
Hallo? Martin? Hallo? Martin? Tja, Martin.
Was ist los?
Du warst weg.
Ja, krass. Was war gerade das für ein Geräusch? Was war das?
Ich weiß es nicht. Du hast, naja.
Komisch. Also mein Mikro ist auch ausgeschlagen. Ich habe nichts angefasst. Seltsam. Ja.
Tja.
Ja, ja, und, ansonsten, ja, was soll man empfehlen? Vrindt hört man ja sowieso immer, oder?
Ja. Ich auch nicht jede Folge, jedes Thema, aber gibt so ein paar, die ich mir auf jeden Fall immer anhöre. Realitätsabgleich gefällt mir eigentlich immer gut. Außer wenn es zu fahrradlastig wird.
Und was ich ganz cool finde, gibt es auch nur über Spotify. Ich empfehle jetzt nicht Fest und Flauschig, das hört man sowieso auch.
Kenne ich nicht.
Sondern ich finde das Podcast-UFO sehr lustig. Meine Frau findet es zu albern. Das ist so das, was ich mir so gebe. Ja. Und hier Bits und so ein bisschen, ne, um sein das Apple-Fantum ein bisschen zu befriedigen, ist das natürlich auch sehr empfehlenswert. Wenn man die Zeit hat, so viel Podcast zu hören. Ich höre wirklich vielleicht
nur zum Einschlafen, ne?
3 halbe Folgen pro Woche von irgendwas. Ja. Und ich habe letztes Wochenende den Keller aufgeräumt und hab ein bisschen mehr geschafft dadurch, aber auch nicht nennenswert viel.
Mhm.
Nicht so wie früher, wo ich so in der Bahn saß oder Fahrrad gefahren bin. Meine Arbeit ist einfach zu nah dran.
Oh.
Das ist so.
Ich muss aber sagen, Bits und so kann ich mir auch nicht so auf Dauer anhören, da muss ich auch ein bisschen skippen, aber gerade die aktuelle Folge, sehr interessant, da geht es um Elektroautos und das Laden von Elektroautos. Das fand ich mega spannend, auch wenn ich irgendwann technisch mal ausgestiegen bin. Die Problematik war mir gar nicht so bewusst.
Ja, ich interessiere mich schon länger so ein bisschen für das Thema. Mir war schon bewusst, aber wir wollen jetzt auch nicht auf so Themen einsteigen. Aber Bits und so hat wirklich auch manchmal einfach so, die reden eine halbe Stunde über irgendwas, von ich gar nicht verstehe, worüber die reden. Und dann skippe ich das auch mal weiter. Und dann kommt wieder ein interessantes Thema. Und gerade so diese Picks, was die haben. Oder wenn jetzt gerade Apple-Neuheiten rauskommen und so. Ne, dann ist das ganz cool und man kriegt ja auch ein Gefühl für den Markt, so, ne, was, also wenn man denen zuhört, so mit der Zeit, was kommt, was lohnt sich zu kaufen, was ist von Apple eher so nicht so gut gelungen und so, ja.
Ja.
Genau, das sind so unsere Picks heute.
Genau.
Ja,
ist doch sehr schön. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Housekeeping, das heißt, wir erzählen noch kurz. Geht bei uns auf küchen-funk.de unter die aktuelle Folge oder unter die alten Folgen, wo ihr was zu sagen habt. Vielleicht haben wir was vergessen, vielleicht haben wir was Falsches erzählt, vielleicht wollt ihr uns einfach nur Danke sagen. Das könnt ihr alles dort machen. Wenn ihr das Ganze akustisch machen wollt, könnt ihr im rechten Fenster, in der Fensterseite auch ein Audiokommentar hinterlassen. Einfach in euer Handy oder in euren Computer quatschen. Ihr könnt uns dazu sagen, ob wir das veröffentlichen dürfen oder nicht. Mache ich eigentlich immer mega gerne, weil ihr hört uns die ganze Zeit, ihr wisst, wie sich unsere Stimmen anhören. Wir kennen euch aber nicht und wir kennen eure Stimmen nicht. Und das ist eigentlich immer so ganz schön an der Stelle, wenn wir von euch noch irgendwas erfahren können. Wenn euch das alles zu kompliziert ist, könnt ihr natürlich auch einfach auf iTunes gehen und uns eine Rezension schreiben, damit wir noch mehr schöne Hörer kriegen. So, ich mache das jetzt à la Bastard-like und battle um eure Rezensionen. Oder ihr geht einfach auf unseren Amazon-Wunschzettel, tut uns was Gutes. Ihr könnt mir auch Ün schicken, ne? Also das Ün-Bier finde ich gut.
Gibt's ein Bierlager, ne?
Ich weiß, ich habe das auch da gekauft, so eine Kistchen, und ist ganz schön teuer, muss ich sagen. 4 € pro Flasche, 3,50.
Ich sag das ja nur, weil man ja auch beim Bierlager online bestellt.
Guter Punkt, Martin, guter Punkt.
Wollte ich nur so gesagt haben, ja. Nein, alles gut, ja. Ja, dann müssen wir natürlich auf Feuerglut und Herzblut
Verweisen,
natürlich. Der andere Podcast, wo ich auch ab und zu mal bin. Aber wir haben auch schon länger jetzt keine Folge mehr gemacht. Das ist immer so ein bisschen. Es mussten gerade so grilltechnisch die Themen da sein und ja. Und man muss ja auch Zeit finden. Wer kennt das nicht?
Wer kennt das nicht, ja.
Ja.
Entschuldigung, den haben wir natürlich total vergessen. Den hätte ich jetzt vor meinem Blabla, hätten wir das noch machen sollen, ja. Gut, hast du sonst noch was zu sagen, Martin?
Der besucht vielleicht mich eher auf Facebook und Instagram. Ich würd euch gar nicht so unbedingt auf meinen Blog schicken.
Welchen Blog?
Ja.
Der Martin-Blog.
Ja.
Yeah.
Ja. Und ja, ansonsten ja, freue ich mich immer auf Feedback oder wenn man sich mal durch Zufall sieht oder auf einem Meetup oder ja. Ne, sagt ruhig mal Bescheid.
Genau so machen wir das.
Genau.
Super. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Wir hoffen, ihr habt das so genossen wie wir. Ich bin jetzt schon wieder richtig im San Sebastian-Feeling und ich will eigentlich jetzt so ein Steak essen. Es ist halb 12 Uhr.
Nee, das ist echt furchtbar, ja. Das
oh, stimmt. Ich hab da richtig Bock drauf jetzt.
Oder eine Currywurst.
Ja, nee. Ich will Steak. Ich will Steak. Gut, dann macht's gut und bis dann.
Und macht's lecker, genau.
Ciao.
Ciao, ciao.
Martin, sag nochmal Jiu-Jitsu.
Jiu-Jitsu.
Jiu-Jitsu, genau so rum war. Ich hasse dieses Wort. Da habe ich das jetzt endlich adaptiert. Ich sage jetzt nur noch Omaku.
Ja, ja. Ich glaube, das sagen auch ganz, ganz, ganz viele. Ja.
Jiu-Jitsu. 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 Jiu-Jitsu.